Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diesen Tag schenkst, wo wir miteinander in Frieden und Ruhe dein Wort studieren dürfen. Und wir möchten dich auch bitten, dass du diesen Nachmittag segnest, dass du uns dein Wort aufschließt durch deinen Geist und dass du uns hilfst, dieses Wort auch auf unser Leben zu übertragen, um dir entschieden nachzufolgen auf diesem kurzen Weg, der bleibt, bis du wiederkommst. Amen. Haben wirklich alle dieses Offenbarungsskript? Wer braucht es noch? Wir kommen heute zu dem zweiten Teil in Kapitel 15. Und zwar geht es da nun um die letzte Phase des Gerichtes über diese Erde, die sieben Zornesschalen. Ich lese aus Offenbarung 15 ab Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reiner, glänzender Leinwand. Und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes, der da lebt in die Zeitalter der Zeitalter. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen: Geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es kam ein böses und schlimmes Geschwür an die Menschen, welche das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der Zweite goss seine Schale aus auf das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und jede lebendige Seele starb, alles, was in dem Meere war. Und der Dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und auf die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du all so gerichtet hast, denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Zunächst bis dahin. Als Zusammenfassung, beziehungsweise auch als Einführung für die, die letztes Mal nicht da waren: Die Offenbarung als abschließendes prophetisches Buch der Bibel besteht aus drei Teilen. Diese Dreiteilung wird im Buch selber angegeben durch den Herrn Jesus in Kapitel 1, Vers 19, wo er sagt: Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Der erste Teil, was du gesehen hast, bezieht sich auf Kapitel 1, wo Jesus Christus als Richter der Welt dem Johannes erscheint. Und der dritte Teil, was geschehen wird nach diesem, beginnt eindeutig ab Kapitel 4. Denn dort lesen wir in Vers 1: Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Somit ist klar, was nach diesem geschehen muss, Teil 3, nach Kapitel 1, Vers 19, beginnt ab Kapitel 4. Und nun bleibt für den zweiten Teil, was ist, nur noch das, was zwischen Kapitel 1 und 4 zu finden ist. Die Kapitel 2 und 3, welche die sieben Sendschreiben beinhalten. Und nun haben wir wiederholt in den vergangenen Malen, wo wir die Offenbarung betrachtet haben, gesehen, dass alles ab Kapitel 4 noch zukünftig ist. Wir leben zwar heute in der Endzeit. Die Endzeit ist ja in der Bibel nicht der Weltuntergang, sondern das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Und die Endzeit ist ganz speziell gekennzeichnet durch die Rückkehr der Juden aus aller Welt zurück ins Land der Väter, um den Staat wieder neu zu gründen, nach fast 2000 Jahren Unterbruch, um die Wüste wieder zum Aufblühen zu bringen und so weiter. 1882 kamen die ersten Tausenden von Juden zurück ins Land der Väter. Und so haben sich bis heute über 175 Prophezeiungen über Endzeit bereits erfüllt. Aber noch nichts von dem, was wir in Offenbarung 4 ab Vers 1 haben. Und es ist so, dass wir ab Kapitel 4, Vers 1 die Zeit haben, von der Entrückung und dem, was nach der Entrückung geschehen wird. In Kapitel 4, Vers 1 wird ja Johannes in den Himmel entrückt. Er muss in den Himmel hinaufsteigen und dann wird ihm gezeigt, was nach diesem geschehen muss. Und da erfährt er nach seiner Entrückung all das, was geschehen wird nach der Entrückung der Gemeinde. Aber Kapitel 2 und 3, diese sieben Sendschreiben, die sich an sieben Gemeinden zur Zeit von Johannes richten, gibt gleichzeitig prophetisch eine Übersicht über die ganze Kirchengeschichte. Von der Zeit der Apostel, also von der Zeit von Johannes, bis hin zur Entrückung. Und zwar unterteilt in sieben Abschnitte. Und heute leben wir ganz ausgesprochen in dem Abschnitt von Laodicea. Also was bleibt? Das ist eben dieser Ruf, komm hier herauf, die Entrückung der Gemeinde. Und dann wird im Weiteren gezeigt, dass der Jesus im Himmel, das Lamm Gottes, das Buch mit den sieben Siegeln nimmt und öffnet. Und mit jedem Siegel kommt ein Gericht über diese Welt. Das sind die Gerichte, die Gott über diese Welt bringen wird, nach der Entrückung der Gemeinde. Und zwar haben wir gesehen, diese Gerichte sind so aufgebaut, sieben Siegelgerichte. Wobei das siebte Siegelgericht, das besteht aus sieben Posaunengerichten. Die haben wir alle zusammen bereits betrachtet. Und da haben wir auch gesehen, der Inhalt der siebten Posaune besteht aus den sieben Zornesschalen. Und genau diese sieben Zornesschalen, die behandeln wir heute. Damit wird auch klar, dass also diese ganze Gerichtsserie der Siegel, Posaunen und Schalen ab Kapitel 15 eben sich beziehen auf die allerletzte Phase der Gerichte nach der Entrückung, bevor Jesus Christus als König und Richter der Welt wiederkommt. Das wird beschrieben dann ausführlich in Kapitel 19 ab Vers 11. Aber wir haben auch gesehen, dass in der Darstellung, in der Offenbarung ab Kapitel 4, dieser strenge zeitliche Verlauf der Siegelgerichte, Posaunen und Schalengerichte immer wieder unterbrochen wird durch Vorausblicke beziehungsweise auch Rückblicke. Und es ist so, dass das nach einem ganz genauen Schema geschieht. Wir haben eine erste Einschaltung oder wie ich das auf dem Skript genannt habe, eine Hintergrundprophetie. Also die erste Hintergrundprophetie sieht man auf der Seite 1 im Skript, ganz am Schluss. Das umfasst die Kapitel 4 und 5. Es geht um die 24 Ältesten im Himmel. Und diese 24 Ältesten sind ein Bild aller entrückten Gläubigen. Und da wird eben erklärt in dieser Hintergrundprophetie, warum Jesus Christus eben das Recht hat, dieses Buch mit den sieben Siegeln zu nehmen und das Gericht über diese Welt zu bringen, weil er bereit war, als das Lamm Gottes, damals vor bald 2000 Jahren, für uns zu sterben, für uns das Lamm zu sein. Er, der Retter, ist der, der auch der Richter sein soll. Und dann kommt eben in Kapitel 6, da kommen die Siegelgerichte, aber nur 1 bis 6. Und schon kommt wieder ein Einschub, den ich da genannt habe auf Seite 2, Hintergrundprophetie 2. Und danach wird das siebte Siegel geöffnet in Kapitel 8. Aber noch bevor dann geschildert wird, was dieses siebte Siegel als Gericht nun umfasst, kommt eine Hintergrundprophetie Nummer 3. Und erst danach kommen die Posaunengerichte. Das ist der Inhalt des siebten Siegels, die Posaunengerichte. Aber da werden nur 6 Posaunen beschrieben. Und dann kommt wieder ein Unterbruch mit der Hintergrundprophetie Nummer 4. Und da haben wir gesehen, nach diesem längeren Einschub, wird dann in Kapitel 11 am Schluss die siebte Posaune geblasen. Aber noch bevor erklärt wird, was jetzt der Inhalt der siebten Posaune ist, in Kapitel 11, Vers 14 bis 15, da kommt ein sehr langer Einschub. Die Hintergrundprophetie 5. Und das umfasst den ganzen Text von Kapitel 11, Vers 15 bis jetzt, da wo wir gelesen haben, Kapitel 15, Vers 8. Das ist ein sehr großer Einschub. Und dann kommt eben der Inhalt der siebten Posaune mit Kapitel 16, wo wir bereits begonnen haben zu lesen. Die ersten 6 goldenen Schalen werden ausgegossen. Aber dann werden wir gleich sehen, da kommt eine ganz kurze Hintergrundprophetie, die eingeschoben ist. Nummer 5, Aufmarsch zur Schlacht von Harmagedon. Ich lese das gleich vorwegnehmend vor. Also, Kapitel 16, da kommen die 6 Schalen bis Vers 12. Und dann kommt die Hintergrundprophetie ab Vers 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Das ist diesmal eine ganz kurze Einschiebung. Und dann kommt in Vers 17 die siebte Schale. Und der siebente goss seine Schale aus in die Luft. Das geht bis Vers 21. Und dann kommt wieder eine lange Einschiebung. Nämlich die Kapitel 17 und 18. Das Thema ist dort die Hure Babylon. Das wollen wir alles heute anschauen. Also wir schauen an die sieben Schalen zusammen mit diesem Einschub über Harmagedon. Und dann schauen wir uns diesen letzten, übrigens siebten Einschub an. die Hure Babylon, 17 und 18. Und erst danach kommt dann in Kapitel 19 die Wiederkunft Christi und die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, Kapitel 20. Und dann nach dem tausendjährigen Reich neuer Himmel und neue Erde, eine neue Schöpfung, Kapitel 21. Und so sieht man, dass die Offenbarung nach einem ganz strikten, architektonisch durchdachten Plan aufgebaut ist. Und nicht so, wie schon gewisse gescheite Leute geschrieben haben, die Offenbarung ist ein reines Durcheinander. Nein, das Durcheinander sind diese Leute, die so etwas über Gottes Wort sagen. Das ist ja lästerlich. Nein, sie sehen die Schönheit und Struktur der Bibel nicht. Aber es ist wirklich so, wir haben also diese sieben Sendschreiben, die Kirchengeschichte, und danach die Gerichte. Sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen und dann die Wiederkunft Christi. Aber dieser strenge zeitliche Ablauf der Gerichte, der Siegel, Posaunen und Schalen, wird durch Hintergrundprophetien unterbrochen, aber es sind genau sieben Hintergrundprophetien. Und die sind ganz schematisch eingesetzt, eben vor Nummer 1 und zwischen Nummer 6 und 7. Bei den Siegeln, ja. Und dann eben genau gleich wieder vor der ersten Posaune und dann zwischen der sechsten und siebten Posaune und dann vor der ersten Schale und dann wieder zwischen der sechsten und siebten Schale und dann noch nach dem sieben. Ein neues Eins gibt es ja nicht. Und so ist das ganz, ein ganz klar durchdachter Plan, der von der Zahl sieben nur so charakterisiert ist. Ja, aber jetzt sind wir noch ganz am Schluss eben dieses Einschubes, der gleichzeitig dann auch eben den zeitlichen direkten Verlauf der Schalengerichte einleitet. Gehen wir zurück zu Kapitel 15, Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Das haben wir ja schon längst gesehen in der Offenbarung. Im Himmel gibt es einen Tempel. Schon in Kapitel 11, Vers 19 hatten wir gelesen, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Also da sehen wir, im Himmel gibt es einen wirklichen Tempel. Und der Tempel auf der Erde war nur ein Abbild von diesem Urbild im Himmel. Und darum lesen wir ja schon im Zusammenhang mit der Stiftshütte in 2. Mose. Mose wurde auf dem Berg die himmlische Vorlage gezeigt und ihm wurde erklärt, dass er genau nach dieser Vorlage bauen sollte. Und dann hat man die Stiftshütte gebaut, 2. Mose 25 bis 40. Aber das war nicht Fantasie, sondern dieser Tempel war eine Kopie des himmlischen Tempels. Und das gilt auch später für den Salomo-Tempel und dann den zweiten Tempel zur Zeit des Herrn Jesus. Nur muss man sagen, die Stiftshütte war gewissermaßen eine Kopie auf die einfachsten Linien reduziert. Ja? Da gab es das Tempelhaus als eine Hütte mit Allerheiligstem und Heiligem. Und darum herum einen Vorhof. Später im Salomo-Tempel ist das auch so. Das eigentliche Tempelhaus besteht aus Heiligem und Allerheiligstem, aber davor noch eine Vorhalle. Das gab es in der Stiftshütte nicht. Die Stiftshütte war gewissermaßen eben die allereinfachste Abbildung, Reduzierung auf das Allerwesentlichste. Beim Salomo-Tempel sehen wir mehr in der Vorhalle und dann natürlich auch ein Vorhof darum herum mit Altar und einem riesigen Waschbecken, genannt das Meer, entspricht dem Waschbecken bei der Stiftshütte, das aber kleiner war. Und dann im Salomo-Tempel gab es nochmals einen Vorhof um diesen herum. Und da sehen wir, es entspricht genau der Stiftshütte, nur die Stiftshütte war einfach das Einfachste, das Wesentlichste. Und der Salomo-Tempel hatte mehr. Und der zweite Tempel zur Zeit des Herrn Jesus, den der Herr Jesus sogar nennt in Johannes 2, das Haus meines Vaters, der hatte noch mehr Details. Und so können wir sagen, also alle diese Tempel, die Stiftshütte, dann der erste Tempel aus Stein und der zweite Tempel in Jerusalem, beide, der erste und zweite in Jerusalem, sind Abbilder dieses Urbildes im Himmel. Und nun haben wir hier in Kapitel 15, Vers 8, einen ganz interessanten Ausdruck gefunden. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Die Hütte des Zeugnisses war im Alten Testament ein Ausdruck für die Stiftshütte. Eben, die genannt wurde, eine Hütte. Es war ein transportabler Tempel. Und warum Hütte des Zeugnisses? Das Zeugnis ist in 2. Mose 25 die Bezeichnung für die 10 Gebote, für die 2 Tafeln. Die werden genannt das Zeugnis. Und Gott sagte in 2. Mose 25 zu Mose, dass er das Zeugnis in die Bundeslade hineinlegen sollte. Und so war eben die Stiftshütte die Hütte des Zeugnisses. Wenn wir später in der Bibel lesen, zur Zeit von Samuel, 1. Samuel 1, da haben wir doch die Geschichte, wie Elkana mit seiner Familie nach Silo hinaufgeht zur Stiftshütte. Aber dort wird immer vom Tempel gesprochen. Ja, wie ist das? Das war ja noch vor dem Salomo-Tempel. Warum wird das Tempel genannt? Ja, ganz einfach. Das war eben die Stiftshütte. Aber die Stiftshütte ist der Tempel Gottes, einfach der transportable Tempel. Das war die Stiftshütte und die wurde Tempel genannt. Und jetzt sehen wir hier diesen Ausdruck, der Tempel der Hütte des Zeugnisses. Da ist also nichts an sich nicht wirklich Überraschendes drin. Das entspricht genau dem Wortgebrauch schon im Alten Testament. Aber hier wird eben der himmlische Tempel sogar Stiftshütte genannt. Und Johannes sieht also in der Vision, der himmlische Tempel wird da geöffnet. Und dann kommen 7 Engel aus dem himmlischen Tempel hervor. Und was tragen die als Kleider? Angetan mit reiner, glänzender Leinwand. Das sind Priesterkleider. Also genauso wie im Alten Testament im Tempel die Priester Gewänder hatten aus Leinen, übrigens nicht Wolle. Das musste Leinen sein. Und das sollte eben nicht schweißtreibend sein, wenn man direkt die Wolle auf dem Körper trägt. Ja? Und auch das hat eine tiefere Bedeutung. Der Schweiß ist ja in der Bibel der Ausdruck der Anstrengung, der Mühe des Menschen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, 1. Mose 3. Und wenn es geht um das Heil, um die Rettung, dann kann der Mensch nichts von sich aus leisten. Und darum hatten die Leinengewänder. Es geht nicht um die Leistung des Menschen vor Gott, sondern es geht um die Gnade, und es geht um das Opfer im Tempel. Nun sehen wir also, das sind Engel, Priester. Und dann heißt es weiter, sie haben um die Brust einen goldenen Gürtel. Nun ist es so, der Gürtel der Priester im Alten Testament bestand auch aus Leinen. Aber da waren auch die 4 Farben mit eingearbeitet, blauer und roter Purpur, Karmesin und in Byssus, das natürliche Weiß des Leinen. Das sind diese 4 Farben, die ja im Tempel immer wieder vorkommen. Auch zum Beispiel der Scheidevorhang war aus diesen 4 Farben gewirkt. Und beim Gürtel waren noch eingearbeitet Goldfäden. Und darum wird dieser Gürtel genannt goldener Gürtel. Aber es ist dieser typische Priestergürtel. Und dann kommt aber noch dazu, es wird gesagt, um die Brust gegürtet. Und das macht nochmals klar, dass es sich hier um Priestergewänder handelt. Niemand von uns macht den Gürtel um die Brust. Ja? Aber die Priester mussten sich im Alten Testament eben so gürten, dass dieser lange, das war ein sehr, sehr langer Gürtel, um die Brust gebunden wurde. Und der Talmud erklärt, er musste auch eng angeschnallt werden um die Brust, und das sollte quasi die Konzentration des Menschen bei der Arbeit erhöhen. Und so ist also ganz klar dieser Ausdruck um die Brust gegürtet. Ja, natürlich, das ist das Typische der Priesterkleider. In Konzentration und Ehrfurcht vor Gott soll der Dienst ausgeführt werden. Übrigens, heute Morgen haben wir doch den Philipperbrief betrachtet. Und da haben wir doch davon gelesen, sie sollen ihre Rettung bewerkstelligen. Gemeint ist eben die Rettung vor der Gefahr, in Hochmut und Parteisucht zu verfallen. Davor sollen sie gerettet werden. Und dann heißt es, mit Furcht und Zittern. Und dieser Ausdruck mit Furcht und Zittern ist ganz interessant. Der kommt ja auch in 1. Korinther 2 noch vor, wo der Apostel Paulus sagt, als er in Korinth war und das Evangelium verkündigt hat, da war er in Furcht und Zittern bei ihnen. Nun, dieser Ausdruck ist aus dem interessant, wer von einem jüdischen Hintergrund herkommt, kennt das aus der rabbinischen Literatur. Da haben die Rabbiner gelehrt, wenn man in den Tempel geht nach Jerusalem, da muss man barfuß gehen, aus Ehrfurcht vor dem heiligen Ort, wie bei Mose, der beim brennenden Dornbusch die Schuhe ausziehen musste, weil der Boden heilig ist, barfuß, und sie mussten in einer Gesinnung von Furcht und Zittern im Tempel sich aufhalten. Also nicht nur die Priester, alle. Und das ist genau dieser Ausdruck in Philipper 2, Furcht und Zittern, oder der Apostel Paulus, wenn er spricht über seine Wortverkündigung, diese innere Haltung von Furcht und Zittern, das bedeutet eine innere tiefe Ehrfurcht und im Bewusstsein, ich kann nicht irgendetwas plappern, sondern ich gebe Gottes Wort weiter. Und wenn man sich mal verdeutlicht, was heute alles abgeht. Also ich habe gerade vor kurzem in Thailand etwas erlebt, an einem Ort. Das war furchtbar. Das war schlimmer als in der Disco. Und da muss man sagen, das ist jegliche Gottesfurcht abhanden gekommen. Wie kann man so etwas überhaupt ertragen? Und wenn man sich eben bewusst ist, wie die Bibel darüber spricht, mit Furcht und Zittern, da ist ganz klar, so etwas geht nicht. Das war also die wildeste Musik, die man sich vorstellen kann. Und mit Schlagzeug, dass man fast die Wände hochging, und dann Frauen vorne, die an den Mikrofonen singen, mit kurzen Röcken, und die tanzten da herum. Es war so unwürdig. Und wenn man sich dann überlegt, eben, und das war für jeden Juden im Tempel klar, mit Furcht und Zittern. Und das Neue Testament sagt, das ist die innere Haltung der Gläubigen. Es ist nicht Angst, nicht wahr? Aber es ist eben diese tiefe Ehrfurcht und auch das Bewusstsein, wir wollen da nichts verkündigen, was unsere eigenen Ideen sind. Oder wir wollen auch nicht eine Spaßzusammenkunft, sondern es geht um die Gegenwart des heiligen Gottes, an der wir uns erfreuen. Ja, eben, und im Zusammenhang eben diese Gürtel um die Brust, in tiefer Konzentration und Ehrfurcht sollte der Dienst geschehen. Und das wird auch hier von den Engeln gesagt. Sie waren umgürtet an der Brust mit goldenen Gürteln. Vers 7. Und eines der vier lebendigen Wesen, gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmels Gottes. Die vier lebendigen Wesen, die kennen wir schon aus Kapitel 4. Als Johannes in den Himmel entrückt wurde, wurde er eben direkt ins Allerheiligste des Tempels entrückt. Und da sah er den Thron Gottes. Und das ist ja die Bundeslade. Und darum herum vier lebendige Wesen. Und die Beschreibung ist genau wie im Alten Testament die Beschreibung von Cherubim. Das sind Engel um den Thron Gottes her. Und zwar sehr spezielle Engel. Das haben wir gesehen, schon in Kapitel 4. Und eines dieser vier lebendigen Wesen, also einer dieser Thronengel aus dem Allerheiligsten, gibt nun diesen sieben Priesterengeln diese sieben Schalen. Und das zeigt also, woher kommen diese Schalen? Die kommen aus dem Allerheiligsten, sind von Gottes Heiligkeit charakterisiert. Und nun sieben goldene Schalen. Was bedeutet das? Für Johannes war das alles klar, weil er war ja vertraut mit dem Tempeldienst damals. Er lebt ja noch in der Zeit vor 70 nach Christus, als der Tempel noch da war in Jerusalem. Und dieser Ausdruck Schalen hier bezeichnet effektiv die Blutschalen, die man benutzte, um das beim Schächten das Blut der Opfertiere aufzufangen. Und das musste dann, je nachdem, zum Altar gebracht werden, dort ausgegossen werden. Und da gab es im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus solche Schalen aus Silber, aber die wertvollsten, das waren eben die goldenen Schalen. Und zum Beispiel an Yom Kippur, das war ja der wichtigste Opfertag des ganzen Jahres, da hat der Hohepriester ausdrücklich eben eine goldene Opferschale verwendet. Und diese Schalen, wir wissen ganz genau, wie die ausgesehen haben, die verliefen unten im Spitz. Warum? Damit man die nicht irgendwo hinstellen konnte. Also die hatten einen langen Griff, konnte man diese Schalen herumtragen, aber man konnte sie nicht irgendwo hinstellen, weil die unten in den Spitz verliefen. Und so musste man die immer in Bewegung halten. Das war so eingerichtet, damit nicht irgendwie die Blutsenkung eintritt. Ich war dadurch, dass man sie ständig bewegte, bis man sie dann ausgoss, konnten die schweren Teile nicht absinken, damit also nicht so ein unwürdiges Aussehen des Blutes entstehen würde, war das so eingerichtet. Ja, aber das entspricht genau diesen goldenen Schalen. Übrigens heute, vom Datum her, ist Yom Kippur. Ja, passt also ganz gut zu diesem Text. Und diese Opferschalen werden nun diesen Engeln gegeben, und die werden dann auf die Erde ausgegossen. Und jetzt merken wir den Zusammenhang mit den Opferschalen. Nicht wahr? Wir hatten gelesen in Kapitel 16, Vers 3. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer und es wurde zu Blut. Oder Vers 4. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und auf die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Merken wir, ein direkter Zusammenhang ist damit gegeben. Nun war ja das Blut der Opfer im Tempel gegeben zur Vergebung der Sünden. Aber hier werden diese Schalen zum Symbol des Gerichtes über diese Welt. Und das hat eine sehr tiefe Bedeutung. Es geht hier um das Gericht über eine Welt, die das Evangelium abgelehnt hat. Und das ist es eben, wenn wir den Herrn Jesus als unseren Retter, als Lamm Gottes und sein vergossenes Blut nicht für uns annehmen, dann werden wir zum Schlachtopfer werden unter dem Gericht Gottes. Und darum ist das eben so eindrücklich in der Offenbarung zu sehen, das ist eigentlich Gottes Gericht aus dem Tempel, dem Ort der Versöhnung und der Vergebung, über eine Welt, die dieses Opfer und die Versöhnung nicht annehmen wollte. Ja, und dann haben wir noch eine ganz bemerkenswerte Angabe in Vers 8, 15 Vers 8. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Die Herrlichkeit Gottes wird hier erwähnt. Und das ist ja im Alten Testament immer wieder die Bezeichnung für die Schechina. Diese wunderbare Feuer- und Rauchsäule, die Israel nach dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste geleitet hat, bei Tag und bei Nacht, am Tag als Wolkensäule und nachts als Feuer- und Rauchsäule. Und dann war ja diese Schechina über der Stiftshütte. In 2. Mose 40 lesen wir, nachdem die Stiftshütte vollendet worden war durch die Kinder Israel, kam die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit Gottes, und erfüllte den Tempel. Und niemand konnte hineingehen. Und später beim Salomo-Tempel, bei der Einweihung des Tempels, kommt wieder die Schechina und erfüllt den Tempel. Und niemand kann in den Tempel hineingehen. Also es war eine ganz beeindruckende Erscheinung, diese Wolken- und Feuersäule. Und hier sehen wir, genau das ist die Schechina, die von Gottes Herrlichkeit spricht, die erfüllt den Tempel. Und es heißt genauso wie damals bei der Stiftshütte und beim Salomo-Tempel, niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der Engel vollendet waren. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Bemerkung, weil das klar macht, dass Gott nicht nur verherrlicht wird in der Erlösung, indem er sündigen Menschen Vergebung und Annahme und ewiges Leben gibt, sondern Gott wird auch verherrlicht werden, wenn er sein gerechtes Gericht über diese Welt bringen wird. Auch das dient zu Gottes Herrlichkeit. Und alle Fragen nach Gerechtigkeit, die immer noch heute gestellt werden, warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er zu, dass diese Kinder geschändet werden? All diese offenen Fragen werden einmal beantwortet werden. Und Gott wird eingreifen und er wird jedes Unrecht wird er bestrafen. Aber es wird dann sein wie bei der Sintflut. In Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, als die Flut kam, wurden alle hinweggerafft. Alle. Da wurden alle Reichen weggerafft. Alle, die im Wohlleben waren, alle wurden weggerafft. Aber auch alle Armen. Armut und Leiden durch zu wenig haben, kann kein Menschen retten. Auch die wurden weggerafft mit den Reichen. Und es wurden die Intelligenten und die Gebildeten damals weggerafft, aber auch die Ungebildeten. Wenn man eben keine Möglichkeit hatte, eine gute Ausbildung zu machen, das rettet uns nicht. Kein Mensch kann einmal mit Gottes Erbarmen rechnen, weil er arm war und weil er keine Ausbildung haben konnte. Nein, nur das Blut Jesu Christi rettet uns. Alle gingen unter im Gericht. Und so könnten wir weiterfahren. Was gibt es alles für Leute, wenn die Leute bei Noah gespottet haben? Alle Spötter wurden weggerafft. Aber, das erklärt Spurgeon so schön in einer Predigt eben über die Sintflut, da sagt er, aber auch solche Leute, die vielleicht gesagt haben, also ich finde das eigentlich ganz toll, dass es einen solchen Noah gibt. Der steht zu seinen Überzeugungen. Es gibt genug Leute in der heutigen Zeit, die sind mal so, mal so, mal so. Natürlich, der Noah hat nicht recht. Aber es ist doch schön, wenn es Leute gibt, die so für ihre Überzeugung kämpfen und sich einsetzen. Aber die wurden auch weggerafft. ihre Freundlichkeit gegenüber Noah hätte sie auch nicht retten können. Alle wurden weggerafft. Eben Rettung gibt es nicht, wenn wir freundlich sind zu Christen und das Positive bei ihnen irgendwie vermerken. Es gibt es nur durch Glauben an den Herrn Jesus und die Annahme seines Blutes. Und darum sehen wir auch hier, Gott wird seine Gerechtigkeit zeigen, indem er wirklich alle Menschen und alle Schuld, eben nicht nur die Kinderschänder, kommen unter das Gericht. Auch all die anständigen Bürger, die ihren eigenen Weg gelebt haben und Gott und sein Wort auf der Seite gelassen haben, die kommen auch unter das Gericht. Und Gott wird in diesem Gericht verherrlicht werden als der gerechte Gott, der nichts ungestraft lässt in seiner Schöpfung. Und wir sehen in Kapitel 16, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießet die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Das ist letztlich der göttliche Befehl zur letzten Phase des Gerichts. Und es sind eben Schalen und keine Flaschen. Ich glaube, wenn man eine Flasche ausgießt, dann macht das so. Und darum heißt ja Flasche auf Hebräisch Bakbuk. Das ist ein onomatopoetisches Wort, also ein wortmalerisches Wort. Die meisten Wörter sind das nicht, aber es gibt ja gewisse Wörter, auch im Deutschen, die sind wortmalerisch. Und Bakbuk ist eben wortmalerisch. Aber das sind eben Schalen. Wenn man die kippt, dann kommt der ganze Inhalt miteinander raus. Und so sind diese Zornesschalen die letzten, härtesten Schläge über diese Welt, die dann den Weg bereiten, dass Jesus Christus, der bis heute unwillkommen ist in dieser Welt, der Weg offen und bereitet ist für sein Kommen als Herrscher der Welt. Und dann sehen wir in der ersten Schale, die trifft ganz besonders Europa. Und es kam, und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es kam ein böses und schlimmes Geschwür auf die Menschen, welche das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Nicht wahr? Weil wir die ganze Offenbarung so durchgearbeitet haben, wissen wir aus Kapitel 13, das Mahlzeichen des Tieres, das ist dieses Zeichen, das man annehmen wird in der Zeit nach der Entrückung, um überhaupt noch zahlen, also kaufen und verkaufen zu können. Wir haben gesehen, der Antichrist wird alles ändern. Bargeld wird out sein. Mit Euroschein ist nichts mehr zu machen. Nicht mal mit Euromünzen. Und alles wird über den direkten Zahlungsverkehr gehen. Man muss ein Mahlzeichen, ein Zeichen an die rechte Hand oder an die Stirn nehmen und nur damit kann man kaufen und verkaufen. Und daraufhin wird ja direkt gearbeitet heute. Man möchte nicht mehr, dass Leute irgendwo Geld hinterziehen können. Und wenn das alles nur noch über den direkten Zahlungsverkehr geht, kann man alle Zahlungsflüsse kann man ganz durchsichtig machen. Also da wird kein Steuerbetrug und keine Steuerhinterziehung, das sind ja zwei verschiedene Sachen, sagt man in der Schweiz, wird nicht mehr möglich sein. Aber das wird nicht sein, weil da ein gerechtes Regime an der Macht sein wird. Nein, das Tier, es geht ja um das Mahlzeichen des Tieres, da haben wir gesehen, dass dieses Tier in Offenbarung 13, ab Vers 1, das dort beschrieben wird, das wird der kommende Diktator des widerstandenen Römischen Reiches sein, sprich von Europa. Und das wird der Inbegriff des Bösen sein. Und so müssen wir auch nicht denken, dass heute, wo man so viel Wert legt, eben dass kein Steuerbetrug mehr geschieht und keine Hinterziehung, dass das damit zu tun hätte, dass man die Gerechtigkeit in dieser Welt heben möchte. Nein, man braucht Geld. Das ist der Punkt. Und jetzt, wo diese Finanzkrise ein solches Maß angenommen hat, da sucht man sich eben alle Lücken heraus, wo könnte man das Geld noch hineinfließen lassen, außer das einfach zu drucken. Nicht wahr? Das weiß ja jeder Primarschüler sollte das wissen, das führt zu Inflation. Das ist ja nur ein Luftballon. Also, das ist der Punkt. Und das wird aber so sein, haben wir gesehen in Offenbarung 13, wenn man dieses Zeichen annimmt, ist es eben das Zeichen des Tieres, weil da die Zahl seines Namens, 666, oder der Name des Diktators selber drauf ist. Und mit der Annahme dieses Zeichens erklärt man sich bereit, diesen Mann göttlich zu verehren. Und darum wird hier eben gezeigt, dass ein schreckliches Gericht kommen wird über all die dieses Malzeichen annehmen und dann auch dieses Götzenbild anbeten werden. Wir haben bereits gesehen in Offenbarung 13, der Antichrist, dieses zweite Tier aus der Erde, das erste kommt bildlich aus dem Völkermeer, das zweite Tier aus der Erde, aus dem Land Israel, das ist der Antichrist, der Herrscher sein wird in Israel, aber befreundet sein wird mit diesem Diktator, dem Tier in Europa. Die arbeiten zusammen. Und dieser Antichrist wird ein Bild machen, das sprechen kann. Und damit wird alles auf den Kopf gedreht, nicht wahr? Denn wir haben im Alten Testament immer wieder den klaren Beweis, Götzendienst ist so etwas Törichtes. Denn Götzen haben zum Beispiel einen Mund, aber sie können nicht sprechen. Ich habe in den vergangenen Wochen so viele Götzenbilder gesehen in Thailand. Die haben alle Mäuler, aber keinen Mucks hört man. Die können nicht sprechen, die haben Beine, sie können nicht gehen. Die Menschen müssen ihre Götter selber tragen. Und wir haben einen Gott, der uns durchs Leben trägt. Ein Gott, der zu uns spricht durch sein Wort. Aber eben Götzendienst ist so etwas Törichtes. Aber Gott wird erlauben in dieser Zeit nach der Entrückung, das ist die Stunde der Versuchung, nach Offenbarung 3, Vers 10, die größte Verführungszeit, da wird ein Götzenbild sprechen. Und die Menschen werden dieses Götzenbild anbeten. Und deshalb kommt dieser Schlag über sie. Und dann, während also diese erste Schale auf die Erde ausgegossen wird, die zweite Schale, Vers 3, wird ausgegossen auf das Meer und die dritte Schale auf die Ströme und Wasserquellen. Merken wir etwas, wenn wir uns zurückerinnern an die Posaunengerichte in Kapitel 8. So war das genau so. Das erste Posaunengericht trifft die Erde, dann das zweite trifft das Meer und dann Ströme. Man kann kurz aufschlagen, Offenbarung 8, Vers 7. Und der erste posaunte und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Vers 8, und der zweite Engel posaunte und wie ein großer mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen. Und dann Vers 10, und der dritte Engel posaunte und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und Wasserquellen. Ganz parallel. Wieder werden alle Bereiche der Erde, die eigentlich Segensbereiche sind, nicht wahr? Das Festland ist ein Segen. Das weiß man spätestens, wenn man einmal Schiffbruch erlitten hat. Wie wunderbar es ist, auf dem Festland zu stehen. Aber das Meer ist auch ein gewaltiger Segen. Ich meine, man muss sich vorstellen, hätten wir den Atlantik nicht mit dem Golfstrom, wir hätten im Winter Zustände wie in Sibirien. Fast unerträgliche Winter, aber es ist alles, oder auch eben bedingt durch die Golfströme, dass wir überhaupt ein solches Klima haben, wie wir das haben in Europa. Das Meer hat ökologisch ganz gewaltige Bedeutung, ganz abgesehen von dem ganzen Fischfang und so weiter. Das sind alles Segensbereiche. Und dann natürlich die Wasserquellen und die Ströme, das ist eh klar. Also alle Bereiche des Segens in dieser Welt wurden getroffen schon durch die Posaunengerichte und jetzt parallel in einer Steigerung nochmals durch die Schalengerichte. Und auch nachher sehen wir wieder Parallelen. Die vierte Schale, das haben wir noch nicht gelesen, Kapitel 16, Vers 8. Und der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne. Und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Gewalt hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Ja, und da sehen wir auch dann wieder eine Parallele zu den Posaunengerichten. Ich möchte dann noch darauf hinweisen, Kapitel 8, Vers 12, und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne, und der dritte Teil des Mondes, und der dritte Teil der Sterne, und so weiter. Auch da ist wieder klar, eine Parallele, aber nicht etwa so, dass das nochmals das Gleiche wäre. Ja? Also der Ablauf ist wirklich so, die Siegel, und das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunen, wobei die siebte Posaune besteht aus sieben Schalengerichte. Dann kann man von Klimaänderung sprechen, wenn das eintritt. Dass die Sonne in ihrer Funktion plötzlich so sich verändern wird, dass die Menschen versenkt werden von ihrer Hitze. Und dann lese ich weiter, Vers 10. Und der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Und sein Reich wurde verfinstert. Und sie zerbissen ihre Zungen vor Pein und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Pein und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße von ihren Werken. Es ist übrigens interessant, es zeigt uns etwas, dass es möglich ist, vom Jenseits her einen Sichtkontakt zur Erde zu haben, zur diesseitigen Welt. Nicht wahr? Die sind ja im Himmel, diese Engel. Und da beim Tempel im Himmel, und wir haben schon in Vers 2 gelesen, und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und dann eben auf das Meer und so weiter, und hier jetzt sogar noch ganz präzise auf den Thron des Tieres. Das heißt, auf den Thron dieses kommenden Diktators, und da müssen wir uns wieder erinnern, Kapitel 13, dort haben wir gelesen, dass der Satan selbst diesem Mann seinen Thron geben wird. Ich glaube, da fragt sich einer, ja, aber wie kommt das, dass Europa noch in der Zukunft zu einer so unglaublichen Macht aufsteigen wird? Jetzt dieses Chaos. Natürlich, das Chaos musste ja kommen. Das haben wir schon gesehen in den ersten Siegelgerichten nach der Entrückung. Da muss das wirtschaftliche Chaos kommen, das sicherheitspolitische Chaos muss kommen. Das wird den Weg bereiten, dass die Leute sagen, ja, wir verzichten auf unseren Stolz, unser Lieblingskind, die Demokratie. Wir geben alle Macht einem Mann. Und dieser Mann wird die Macht Satans bekommen, seinen Thron. Und darum wird dieses Reich dann eine solche dämonische Kraft haben in der Zukunft. Aber hier sind wir nun ganz am Ende der großen Drangsalszeit. Und da kommt dieses Gericht und trifft diesen Thron. Und es kommt zu einer Verfinsterung. Alles wird, nichts mehr wird, ist klar, ist alles im Dunkeln. Die ganze Regierung. Aber das ist wirklich ganz knapp vor dem letzten Schlag, der im Begriff ist, da noch zu kommen. Und wie reagieren die Menschen, anstatt in der Plage endlich Gott Recht zu geben, lästern sie Gott noch mehr und machen ihr Gericht noch schlimmer. Wiederholt haben wir also gelesen, Vers 9, taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Und in Vers 11 am Schluss, und taten nicht Buße von ihren Werken. Und dann kommt die sechste Schale, und der sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Der Euphrat war schon in der Geschichte der Antike eine markante Trennlinie zwischen, kann man sagen, dem Mittel- und Mittelasien und Fernost und Mittleren Osten und Westen. Ja? Und in diesem Gericht dieser Fluss austrocknet, wird gewissermaßen diese Trennlinie zwischen dem Gebiet von dem Westen, dem Mittleren Osten und Mittel- und Fernost beseitigt. Und das öffnet den Königen von Sonnenaufgang den Weg, um auch einzumarschieren. Und es ist so, die große Drangsal wird eine Katastrophe sein für die ganze Welt. Und wir können ganz kurz aufschlagen in Matthäus 24. Da sagt der Herr Jesus im Blick auf diese letzten 3,5 Jahren, die zusammenfallen mit dem siebten Siegel und somit eben die Posaunen und die Schalen beinhalten. Diese 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi werden hier beschrieben als die große Drangsal. Und da lesen wir in Matthäus 24, Vers 21. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also, das wird die schrecklichste Zeit sein der ganzen Menschheitsgeschichte. Und darum, aus unserer Sicht 2013 ist darum klar, das wird schrecklicher sein als der Erste Weltkrieg. Damals mit 17 Millionen Toten und dem ersten großen Einsatz von Chemie, Massenvernichtungswaffen. Und es wird schrecklicher sein als der Zweite Weltkrieg mit 55 bis 70 Millionen Toten und dem ersten Einsatz von Atomwaffen in der Geschichte der Kriege. Ja, der Herr Jesus sagt, das wird so schlimm sein wie nie zuvor. Also muss es schlimmer sein in der Zukunft, als was es schon gegeben hat in der modernen Zeit des 20. Jahrhunderts. Aber wir sehen in Psalm, ich schlage auf, 46, da wird auch diese große Drangsal beschrieben. Und die Gläubigen aus Israel beten. Da hören wir ihr Gebet aus dieser Zeit. Psalm 46, Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Und hier geht es um die große Drangsal. Darum werden wir uns nicht fürchten, wenn gleich gewandelt würde die Erde und wenn die Berge wankten im Herzen des Meeres. Wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Und dann lese ich Vers 7. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen. Das ist die Wiederkunft Christi. Die Erde zerschmilzt. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Und dann der nächste Vers, nach dem Zwischenspiel des Chors, Selah, der Zwischenspiel des Orchesters, da kommt der Chor wieder. Kommet, schauet die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde, den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Also da sehen wir, dass diese Kriege weltweit sein werden, bis an das Ende der Erde. Und was bedeutet der Ausdruck das Ende der Erde in der Bibel? Das bezeichnet immer die Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Denn nach Ezekiel 5, Vers 5 ist Israel das Zentrum der Welt für Gott. Gott sagt, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Und in Ezekiel 38 wird das Land Israel der Nabel der Erde genannt. Sehr treffend, wenn wir denken, dass dieses Land sich am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika befindet. Strategisch einzigartig. Ich meine strategisch im Blick auf die Mission, die Weltmission. Und dann ist also klar, zum Beispiel geht man nach Argentinien, nach Patagonien, nach Feuerland, nach Chile, da ist man am Ende der Erde. Aber auch in Australien, Neuseeland oder nach Südafrika oder nach Fernost. Und ich habe den Thailändern wiederholt erklärt, ihr seid am Ende der Erde. Und ihr kommt in der Bibel vor. Und ich habe dann auch Stellen erklärt aus der Bibel, wo vom Ende der Erde gesprochen wird. Es ist ja wichtig, dass diese Leute, die so weit weg wohnen von den biblischen Geschehen, dass die wissen, die sind auch gemeint. Die sind nicht irgendwie, ja, es geht meistens um das Römische Reich und Europa und den Nahen Osten. Nein, die Bibel spricht an so vielen Stellen über das Ende der Erde. Und das sind eben diese weit entferntesten Teile des Festlandes. Und nun ist also klar, übrigens auch denen in Kolumbien habe ich das erklärt, auf der anderen Seite, ihr seid auch am Ende der Welt. Eben nicht nur die Thailänder und die Indonesier und so weiter, auch ihr. Und er kommt auch in der Bibel vor. Aber wenn wir jetzt eben hier lesen, der die Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, das macht klar, dass die große Drangsal wird also nicht nur irgendwie konzentriert sein auf den Nahen Osten, auf Europa und die arabischen Länder, die ja ausdrücklich erwähnt werden in der biblischen Prophetie mit den Begriffen Syrien und Edom, Moab, Ammon im Blick auf Jordanien, Ägypten wird namentlich erwähnt und auch Sudan, in der Bibel jeweils Kusch oder Äthiopien, wird alles konkret erwähnt, auch der Irak mit den Begriffen Assyrien und Babylon und auch der Iran wird ausdrücklich erwähnt, aber eben die ganze Welt wird eingeschlossen sein. Und wenn der Herr Jesus kommt, wird er die Kriege beschwichtigen bis ans Ende der Erde. Und das entspricht dann Matthäus 24, wo der Herr Jesus sagt, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Er sagt nicht keine Seele, kein Fleisch, das heißt kein Mensch würde überleben. Die Menschheit würde sich selbst ausrotten. Und dazu sind die Waffen da in Mengen, um die Menschheit mehr als einmal auszurotten. Vielleicht ein paar Mal. Aber das ist dann eben der Punkt, der Jesus wird kommen. Gott wird diese Zeit verkürzen, nämlich auf genau 3,5 Jahren. Oder wie wir schon gesehen haben, in früheren Kapiteln der Offenbarung, auf 1260 Tage. Kein Tag mehr. Sonst würde die Menschheit ausgerottet werden. Also das ist ja weniger als der Zweite Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg konnte man 70 Millionen Menschen insgesamt umbringen. Aber noch nicht die ganze Menschheit, ja. Und wenn das also länger gehen würde als 1260 Tage, macht der Herr klar, wird alles verwüstet werden. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn. Wir haben gelesen, die Könige von Sonnenaufgang, von jenseits des Euphrat kommen. Nun, die Bibel sagt nicht, wie diese Länder heißen. Sie sagt nichts von Indien, sie sagt nichts von China, sie sagt nichts von Japan. Aber wir wissen natürlich, dass das alles Länder sind, die man nicht einfach so als quantité négligeable, als zu übergehende Minderheit Nebensache übergehen könnte. Und so sehen wir also in der Mehrzahl die Könige von Sonnenaufgang, die werden auch kommen und intervenieren. Das ist die sechste Schale. Und dann haben wir eben diesen Einschub gefunden. Das ist der Einschub mit Harmagedon. Was ist Harmagedon? Das ist eine geografische Angabe, die Bezeichnung für eine Ebene in Nordisrael. Und zwar genau im Hinterland von Haifa. Im Alten Testament wird sie auch genannt die Ebene Jezreel. Oder eben Harmagedon, das heißt Berg von Megiddo. Megiddo ist eben eine Militärfestung innerhalb der Jezreel-Ebene. Wer schon in der Antike diesen strategischen Ort in der Hand hatte, der hatte gewissermaßen den Krieg schon entschieden für sich. Das war strategisch ganz, ganz wichtig. Und darum wird also dieser Ort hier genannt Harmagedon. Dieser Festungssitz Megiddo kann man auch heute besuchen. Ist ein archäologisch hochinteressanter Ort in dieser Ebene. Und diese Ebene ist riesengroß. Sie ist eigentlich, kann man sagen, eine Kornkammer für Israel. Darum heißt sie eben auch Ebene Jezreel. Jezreel heißt Gott sät. Die Kornkammer. Aber wir wissen ja, dass in dieser Zeit eben Hungersnot sein wird in Israel. Und wir haben auch schon gelesen, schon die ersten 3,5 Jahre werden davon gekennzeichnet sein, in Offenbarung 11, dass in Israel kein Regen mehr fallen wird. Und so wird sich dieser Ort, der eigentlich die Kornkammer ist, nicht sehr stark verbaut, sondern eben riesige Felder, wird sich eignen für einen militärischen Aufmarsch. Und wir sehen da in diesem Einschub, das sind Dämonen, die ausgehen, um die Könige der Erde zu versammeln. Nun, wir werden das noch deutlicher sehen in Kapitel 17, wer diese Könige der Erde sind. Das sind 10 Herrscher, die über Europa regieren werden, gerade noch bevor dann dieses Tier, der kommende Diktator, die Macht ganz an sich reißen wird. Wir können dazu lesen, Offenbarung 17, nehmen wir ein bisschen vorweg. Vers 12. Nicht wahr? Das Tier, das römische Reich darstellt, wird beschrieben als ein Tier mit 10 Hörnern. Und da steht in Vers 12, 17 Vers 12, und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen. Eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Sehen wir, das sind 10 Herrscher des widerstandenen Römischen Reiches. Das haben wir ja bei der Betrachtung von Kapitel 13 gesehen, dass dieses Tier das Römische Reich ist, das wieder entstehen soll. Die Wiedervereinigung Europas. Aber diese 10 Könige repräsentieren nicht 10 Länder. Es heißt, es sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen. Das ist genau das europäische Prinzip der Subsidiarität. Ich meine, das neue Europa besteht heute aus 28 Nationen. Und im Prinzip soll mal jede Nation für sich eine Regierung haben und die muss für die Probleme zuständig sein. Aber an der Spitze gibt es eine Kommission. Und die Kommission, die soll nicht ständig aktiv werden, sondern im Prinzip dann, wenn eine Nation, die Teil der EU ist, mit seinen Problemen nicht mehr fertig wird. Dann kommt diese höhere Ebene zum Zug. Aber die Kommission besteht nicht aus 28 Politikern. Die repräsentiert nicht alle 28 Staaten. Ja? Das ist einfach eine Kommission, die Macht hat da oben, und zwar unter Umständen eine enorme Macht. Nämlich dann, wenn eine Nation nicht mehr zurechtkommt. Dann haben die Macht über dieses Land, auch über jenes und so weiter. Aber die Kommission von heute ist noch nicht das letzte Wort. Denn es wird noch zu einer Änderung kommen, insofern als schließlich ein 10er-Gremium an der Spitze sein wird. Die repräsentieren nicht 10 Länder, sondern es wird klar gesagt, die haben kein Königreich empfangen. Aber sie sind mächtig, wie wenn sie Könige wären. Und so werden die da an der Spitze sein, also ganz nach dem subsidiären Prinzip. Und damit wird auch klar, damals, ich mag mich noch erinnern, das war in meiner Jugendzeit, da kam ja die 10. Nation zum Vereinigten Europa hinzu. Und dann sagten manche, das sind jetzt die 10 Könige. Und das war falsch, denn hier steht ja klar, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben. Es geht nicht um 10 Staatschefs. Und dann kamen eben noch 11 und 12 dazu, und dann ging es weiter bis zu 15, und dann ging es weiter bis zu 27, und jetzt sogar noch 28. Ja, also, das ist der Punkt, die 10. Aber das ist auch noch nicht das letzte Wort über Europa. Denn wir haben gelesen, die werden, Vers 13, diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Die geben schließlich alle ihre Macht ab, einem Mann, damit man schnell und unbürokratisch sofort handeln und regieren kann. Und dieser Mann bekommt den Thron von Satan direkt. Und jetzt sehen wir also diese Dämonen aus dem Mund des Drachen, 16 Vers 13, dieser Satan selbst, aus dem Mund des Tieres, das ist der Diktator von Europa, aus dem Mund des falschen Propheten, das ist der Antichrist, das Tier aus der Erde, die gehen hin und versammeln jetzt diese 10 Könige des ganzen Erdkreises. Und da ist noch interessant, Erdkreis, das ist auf Griechisch das Wort Oikumene. Das ist im Neuen Testament ganz speziell der Begriff für das Römische Reich. Ich war schon in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Da ging ein Erlass aus von dem Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis, die ganze Oikumene einzuschreiben. Aber wir wissen natürlich, dass damals nicht die Indianer auf Feuerland eingeschrieben wurden. Und auch nicht die Schwarzafrikaner. Oikumene war das Römische Reich. Und hier geht es ganz speziell eben um das Römische Reich. Und da wird die Armee versammelt und die kommen nach Harmagedon. Warum gehen die nach Harmagedon? Nun, es ist so, nach Daniel 9, Vers 27 wird der kommende Fürst, das ist der kommende Diktator über das Römische Reich, wird mit den vielen, das heißt mit der Masse des jüdischen Volkes in Israel, einen Bund schließen für 7 Jahre. Und dieser Bund wird ein Militärbündnis sein. Und zwar, um Israel unter dem Antichristen zu schützen vor der arabischen Gefahr, insbesondere vor dem König des Nordens. Das ist Syrien mit all seinen Verbündeten. In der erfüllten Prophetie in Daniel 11, 1 bis 35, bezeichnet der König des Nordens immer Großsyrien. Das heißt, das ganze Gebiet von Syrien, Libanon, über Teile der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Das ist alles, alles islamisch heute. Und in Daniel 11 wird dann gesagt, in der Endzeit wird der König des Nordens Israel angreifen und das Land überrennen. Und damit wird die große Drangsalszeit anfangen. Wenn dieser Angriff unter der Leitung von Syrien und seinen Verbündeten kommen wird. Darum, was heute in Syrien abgeht, das wird alles dahin führen, dass Syrien noch ein wilderer und böserer Feind gegen Israel werden wird. Und zwar zusammen mit der islamischen Welt in dem ganzen Bereich eben von Syrien, Libanon bis nach Pakistan. Und darum wird eben der europäische Diktator einen Bund schließen mit Israel und dem Antichristen, um Israel zu schützen. Nun, wird aber gerade am Anfang der großen Drangsalszeit, der Antichrist wird das Götzenbild seines Freundes auf dem Tempelplatz aufstellen und so das Opfer dort abschaffen. So, Daniel 9, 27, das Opfer wird aufhören, weil der Tempel verunreinigt ist. Und dann heißt es in Daniel 9, 27, dass deswegen ein Verwüster kommen wird. Und das ist dieser Verwüster, wird Israel überrennen, das Land verbrennen. Joel 2 wird dieser Angriff aus dem Norden beschrieben. Das Land ist vor der Armee wie der Garten Eden und danach ist alles verbrannt, wo die Armee durchgeht. Und dann muss Europa als Verbündeter in den Krieg eintreten. Und wo sollen die hin? In Daniel 11 lesen wir dann, wie der König des Nordens seine Front aufstellen wird zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Also auf der Höhe von Jerusalem, Tel Aviv. Ja? Also es eignet sich darum gut, wenn man eine Israelreise durchführt als Gruppe, da geht man von Tel Aviv mit dem Bus die Straße rauf nach Jerusalem, kann man erklären, jetzt sind wir also genau in diesem Gebiet, wo der König des Nordens seine Front aufstellen wird. Während dann die Verbündeten von Europa, die werden kommen, die müssen dann weiter oben im Norden die Front aufstellen, in Harmagedon. Werden sich dort versammeln. 16, 16. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Und das ist ja auch naheliegend. Wo ist der Militärhafen in Israel? In Haifa. Nicht unten in Tel Aviv, bei Jaffo, wie früher im Alten Testament. Nicht wahr? Jona ist ja von Jaffo aus, Jaffo Tel Aviv, ist er mit dem Schiff gereist, um nach Spanien zu gehen, nach Tarsis. Nein, in der modernen Zeit ist der große Hafen bei Haifa. Und im Hinterland ist genau Harmagedon. Also die großen Kriegsschiffe aus dem Westen, die kommen automatisch nach Harmagedon. Und wenn man oben auf dem Karmel steht und so runter in die Ebene blickt, dann sieht man dort einen der größten Militärflughäfen Israels mit Abflug- und Landepisten in alle Himmelsrichtungen. Also auch die Militärflieger können dorthin kommen, so kann der Aufmarsch geschehen. Und was dann geschehen wird, das wird die größte Überraschung sein für das gottlose moderne Europa. Nicht wahr? Die kommen nicht, um gegen Jesus Christus zu kämpfen, weil sie denken, jetzt kommt er dann bald zurück, schließlich steht ja das in der Bibel. Die lachen über uns, die Gottlosen, dass wir glauben, dass Jesus Christus wiederkommt und dass er auferstanden ist und lebt. Nein, für sie ist der Nazaräer, wie sie ihn nennen, er ist tot und wird nie mehr wiederkommen. Und dann in ihrer Sachpolitik mit dem Nahen Osten, mit Israel verbündet, aber wichtig, das ist nicht Israel-Liebe, weil das das auserwählte Volk ist, sondern das ist Liebe zu Israel, weil der Antichrist über dieses Volk herrschen wird. Kommen Sie dort, marschieren auf. Und sehen wir, hinter allen Mächten steckt der gleiche Satan. Da gibt es nicht die Guten und die Bösen, sondern sie sind alle bös. Aber der Teufel ist ja der Menschenmörder von Anfang, sagt der Herr Jesus in Johannes 8. Und er will so viele Menschen umbringen, wie es nur geht. Und dann kommt die Überraschung. Die sind also dort aufmarschiert, werden dort aufmarschiert sein, in Harmagedon. Und plötzlich kommt der Herr Jesus wieder. Mit allen Gläubigen. Und wie reagiert dann das moderne Römische Reich? Wir wissen, das Alte hat reagiert mit Kreuzigung. Denn Pilatus war der Vertreter des Kaisers von Rom und er hat die Kreuzigung stattgegeben. Darum, wenn jemand sagt, die Juden haben Christus gekreuzigt, dann muss er sagen, die Juden damals und das Römische Reich damals. Aber jede Generation ist wieder neu aufgefordert, sich zu entscheiden in dieser Sache. Und das neue Europa wird sich auch entscheiden. Und da lesen wir Vers 14 nochmals, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Muss man sich vorstellen, der Herr kommt auf den Wolken des Himmels mit allen Erlösten, mit allen Millionen von Gläubigen aus dem Alten Testament und aus der Gemeinde der vergangenen 2000 Jahren. Und schauen wir, wie das aussieht. Das wird so plastisch beschrieben in 2. Thessalonicher 1. Das wird schon ein Schock sein. Nicht wahr? Wenn man denkt, jemand ist wirklich ganz tot. Und Tote kommen nicht mehr. Und da kommt er plötzlich lebend. Vom Himmel her. Das ist ein unglaublicher Schock. Und da lesen wir in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 in der Mitte, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht, die kommen übrigens auch mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Das sind übrigens zwei Gruppen. Das sind solche, die evangelisiert wurden und das nicht angenommen haben. Und das sind auch die, die das Evangelium der Bibel noch nie gehört haben. Nur das Zeugnis der Schöpfung hatten, zum Beispiel. Die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Und jetzt, wenn er kommen wird, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Die werden nicht nur den Herrn sehen in flammendem Feuer, wenn er kommt, sondern sie werden auch die Gläubigen sehen. Und der Herr wird in ihnen bewundert werden. Das sind die, für die er sein Blut gegeben hat, die ihm so viel bedeutet haben. Und jetzt stehen sie auf seiner Seite. Ho, das war doch mein Nachbar. Den habe ich immer so gehasst. Hat mir Traktate gegeben. Ja? Um bewundert zu werden in seinen Heiligen. Und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Und die werden tatsächlich ihre schweren Waffen einsetzen. Schießen. Das nützt doch nichts. Natürlich kommt der Herr Jesus wirklich körperlich wieder. Aber auch nach der Auferstehung konnte er, der wirklich körperlich auferstanden war, konnte auch durch verschlossene Türen gehen. Dann nützt auch Munition und Bomben nichts. Aber die werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene, und Auserwählte und Treue. So, jetzt machen wir Pause. Eine halbe Stunde. Wir haben uns vor der Pause noch beschäftigt mit Harmagedon in Offenbarung 16. Was ich noch erwähnen möchte, ist, in Vers 15 lesen wir, siehe, ich komme wie ein Dieb. Wie kommt dieser Vergleich? Der Dieb ist etwas ganz Negatives. Das ist ja ein böser Mensch. Aber es geht hier um den Vergleich. Wenn ein Dieb kommt, dann ist das immer so, dass er unerwünscht ist. Eine böse Überraschung. Und Diebe kommen unangemeldet. Man weiß nicht wann. Der Zeitpunkt ist auch überraschend. Und darum hier und an manchen anderen Stellen wird eben über das Kommen des Herrn Jesus wie ein Dieb in der Nacht gesprochen. Und das ist immer sein Kommen als König und Richter der Welt. Dass ein Kommen sein wird, mit dem die Welt nicht rechnet. Dass eine böse Überraschung sein wird. Und zu einem Zeitpunkt, da hätten sie auch nicht damit gerechnet. Und darum ist es ein Schlüssel, eine Hilfe, wenn man im Neuen Testament immer wieder über die Wiederkunft Christi liest. Das ganze Neue Testament ist ja voll von Hinweisen auf die Wiederkunft Christi. Aber es ist nicht immer ganz einfach zu unterscheiden, ob jetzt von der Entrückung die Rede ist, von dem Kommen des Herrn Jesus für die Gemeinde, vor der Drangsal und sogar vor der Stunde der Versuchung. Oder ob da jetzt die Rede ist von seinem Kommen mit allen Gläubigen, also nicht für die Gläubigen, sondern mit allen Gläubigen zum Gericht. Aber das ist schon eine Hilfe. Da, wo gesprochen wird, er kommt wie ein Dieb oder ein Dieb in der Nacht, das bezieht sich auf sein Kommen als Richter der Welt. So auch hier sein Kommen nach Harmagedon. Und jetzt kommen wir zur siebten Schale, Offenbarung 16, Vers 17. Und der siebente goss seine Schale aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus von dem Tempel des Himmels. Da haben wir wieder den himmlischen Tempel erwähnt. Von dem Thron, das ist wieder Gottes Thron, die Bundeslade im Allerheiligsten. Welche sprach? Es ist geschehen. Ich habe auf dem Skript aufgeführt unter Besonderheiten. Punkt 13. 40 Mal kommt der Ausdruck vor, der Thron. Griechisch Thronos, der Thron Gottes. Ich habe alle Stellen hier angegeben. Und dieser Begriff des Thrones Gottes steht natürlich im Kontrast zu dem Thron Satans, der wird erwähnt in Offenbarung 2, Vers 13, und der Thron des Tieres, 13, 2 und 16, Vers 10. Beziehungsweise speziell 16, Vers 10, der Thron des Tieres. Und das ist so wunderbar zu sehen, dass gerade in der Offenbarung, wo es geht um die Zeit des größten Chaos auf dieser Welt, da wird der Thron Gottes so oft erwähnt. Um zu zeigen, Gottes Herrschaft ist fest und unerschütterlich, auch in Zeiten, wo alles drunter und drüber geht. Und so ist das eben auch ein besonderer Trost für die Gläubigen, wenn wir so oft über den Thron Gottes lesen in der Offenbarung, auch wenn wir durch schwierige Zeiten hindurchgehen und uns manchmal fragen, warum greift jetzt der Herr nicht ein? Wir dürfen wissen, sein Thron steht, so wie man vor Jahren schon dieses Lied gesungen hat, das ist heute leider nicht kaum mehr bekannt. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Das drückt so schön diesen Gedanken aus. Und da sehen wir auch dieses letzte Gericht, die siebte Schale, steht da in Verbindung mit diesem Thron Gottes, der eben im Gegensatz steht zu dem Thron Satans, der geschlagen wird. Haben wir gesehen in 16, Vers 10. Und der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und sein Reich wurde verfinstert. Aber hier, Gottes Thron steht und da kommt dieses Wort, es ist geschehen. Ja, mit diesem letzten Schlag ist der Weg bereit für die Wiederkunft Christi. Aber sehen wir, wir haben so viele Hinweise gefunden auf den Tempel, auf Opfer, auf Priesterdienst und so weiter. Aber alles hat hier nichts mehr zu tun mit Versöhnung, sondern es geht um das Gericht. Und woran erinnert uns dieses Wort, es ist geschehen? An dieses Wort des Erlösers in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Da ist er das Schlachtopfer geworden für uns. Und Gottes Gericht ist über ihn gekommen und es wurde vollendet. Sodass die Gläubigen wissen, Gott hat nichts mehr gegen mich. Es gibt keinen Grund mehr zur Verdammnis. Wie Römer 8, Vers 1 sagt, da ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Aber hier sehen wir, über die, die das Evangelium verworfen haben, über sie kommt das Gericht und auch dann wird es einmal heißen, es ist geschehen. Und es geschahen, Vers 18, Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah. Desgleichen nicht geschehen, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. Und die große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zornes zu geben. Und jede Insel entfloh und Berge wurden nicht gefunden. Und große Hagelsteine, wie ein Talent schwer, fallen aus dem Himmel auf die Menschen hernieder. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Was hier in wenigen Worten beschrieben wird, ist so inhaltsschwer. Ein Erdbeben so groß, wie es noch nie eines gegeben hat. Das kann sich niemand vorstellen. Ich war der Herr Jesus spricht ja über die Erdbeben in Matthäus 24 in der Endzeitrede als Zeichen der Endzeit. Und man kann eben von 1882 bis heute eine solche Liste von verheerenden Erdbeben aufzeigen. Bis heute. Aber der Jesus sagt ja, dass vergleicht diese Zeichen in Matthäus 24 mit Wehen. Und Wehen nehmen ja immer noch mehr zu. Und darum, das letzte Erdbeben in dieser ganzen Serie von endzeitlichen Erdbeben wird dieses sein. Und dann steht in so kurzen Worten mitgeteilt und die Städte der Nationen fielen. In Vers 19, ja? Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. Was heißt das? New York wird fallen. Moskau wird fallen. Kairo wird fallen. Bern wird fallen. Zürich wird fallen. Berlin wird fallen. Einfach die Städte der Nationen, die Städte der Nationen fielen. Alle Kulturen werden dann zusammenbrechen. Und auch all diese vielen Türme. Man denkt an den Stolz der Menschen beim Turmbau von Babel. Das war eine Zikkurat. Und wenn man die vergleicht mit diesen hohen Türmen in der ganzen Welt und einer will den anderen noch übertreffen. Da gibt es diese Doppeltürme in Malaysia zum Beispiel. Und der Stolz, der damit verbunden ist, und dann wollen andere diese Türme wieder übertreffen. Aber alles wird fallen. Auch Kuala Lumpur wird fallen. All diese Türme werden fallen. Und dann wird noch speziell erwähnt, und die große Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott. Was ist denn das für eine Stadt? Diese Frage entsteht hier. Und die wird nun in dem siebten Einschub oder dem siebten prophetischen Hintergrundbericht, Kapitel 17 und 18, gesondert beantwortet. Und dazu kommen wir jetzt. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt, mit welcher die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Und die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voll Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei, und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben: Geheimnis Babylon. Die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Also im Zusammenhang mit den Städten der Nationen, in Kapitel 16, Vers 19, haben wir gelesen, die große Babylon. Ist klar, es geht um eine Stadt. Aber jetzt lesen wir da in Kapitel 17 und da wird uns eine Frau beschrieben. Eine Hure. Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde, Vers 5. Also, Babylon wird beschrieben als eine Stadt und hier in Kapitel 17 als eine Frau. In Kapitel 18 wird dann Babylon aber speziell als Stadt beschrieben. Und sowohl in Kapitel 17 wird das Gericht Gottes über Babylon beschrieben, das Gericht über diese Hure Babylon, und in Kapitel 18 wird das Gericht beschrieben über die Stadt Babylon. Und wenn man das genau liest, sieht man, das ist ein Unterschied. In Kapitel 17 werden es die Könige, diese zehn Könige des Römischen Reiches sein, die diese Hure kaputt machen. Wir lesen Kapitel 17 schon etwas vorweg in Vers 15. Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerschaften und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Da sehen wir also der Diktator und seine zehn Kollegen werden das Gericht über diese Hure ausüben. Aber in Kapitel 18, da geht es um den Untergang von Babylon. Und da möchte ich nur kurz lesen in Vers 15 zum Beispiel: Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen, weinend und trauernd, und werden sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Und da ist es ganz anders. Die Menschen sind traurig, dass diese Stadt unter das Gericht Gottes kommt. Nun, das sind ein paar Rätsel beim Lesen, die aufkommen, und die müssen wir eben zuerst mal beobachten und erst dann später eine Lösung dafür finden. Also in Kapitel 17 das Gericht über die Frau, aber die hassen sie, ihre Feinde hassen sie und vernichten sie. Aber in Kapitel 18 das Gericht über die Stadt, und da sind die Kaufleute so traurig, dass diese Stadt zugrunde geht. Wir werden sehen, das sind zwei verschiedene Phasen des Gerichts. Und die darf man nicht miteinander verwechseln, die muss man unterscheiden. Aber es ist so, das sind nicht zwei verschiedene Dinge, die Frau und die Stadt, sondern diese Frau wird als Stadt beschrieben und diese Stadt wird als Frau beschrieben. Nun haben wir aber gesehen in Kapitel 17, wer zeigt dem Johannes die Hure? Nun, ich wiederhole in 17,1, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her. Ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen. Und dann geht er in die Wüste, nicht wahr? Vers 3, und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau, und so weiter. Jetzt schauen wir mal ein bisschen im Voraus, in Kapitel 21, Vers 9. Dort heißt es, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen. Merken wir es, genau gleich formuliert. Und redete mit mir und sprach, komm her. Oh, genau gleich. Dort hat er auch gesagt, komm her. Und dann sagt er hier aber, und ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Keine Hure, sondern der schönste Gegensatz. Die Braut, die Frau des Lammes. Und dann heißt es, und er führte mich im Geiste hinweg, nun nicht in eine Wüste, sondern auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommend aus dem Himmel von Gott, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und so weiter. Also, an der ganzen Präsentation merken wir, das sind zwei Gegensätze. Die Hure, Babylon, und die Braut, die Frau des Lammes, das neue Jerusalem. Und in beiden Fällen geht es darum, um eine Frau und eine Stadt, eine Frau und eine Stadt. Aber eben, man kann sich keinen schrecklicheren und größeren Kontrast vorstellen als dieses. Babylon, die große, das neue Jerusalem. Und Jerusalem heißt ja Gründung des Friedens. Jeru heißt Gründung, Salem hängt zusammen mit Shalom, Jerusalem, Gründung des Friedens. Und Babylon, die Griechen haben die Stadt Babel, die wir aus dem, schon aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 11 kennen, haben sie in ihrer Sprache genannt Babylon. Babel bedeutet Verwirrung. Und der griechische Name Babylon geht eigentlich auf die Benennung, wie später die Babylonier Babel genannt haben. Babel war der Name noch vor, im Zusammenhang, in der Zeit der Sprachenverwirrung. Aber später haben die Babylonier, die die Stadt Babel wieder ausgebaut haben, haben ihr den Namen gegeben in ihrer Sprache, auf Akkadisch, Bab-Ilani, Tor der Götter. Weil das so ähnlich klang wie dieser vorsumerische Name, Babel. Haben sie das in ihrer Sprache dann als Bab-Ilani. Und aus Babylani, Babylan, entstand dann Babylon. Das heißt das Tor der Götter. Aber eben, der Name Babylon hier im Neuen Testament weist also auf beides hin. Das ist die griechische Entsprechung für Babel, Verwirrung. Und es ist eben direkt aus dem Akkadischen Tor der Götter. Kann man sich einen größeren Gegensatz vorstellen zwischen Babylon, die Große, und Jerusalem, das neue Jerusalem? Ja, jetzt hilft uns das, um zu verstehen, was mit Babylon in der Offenbarung gemeint ist. Es ist einfacher herauszufinden, was ist das neue Jerusalem, die Braut des Lammes. Nun, die Braut des Lammes, das ist die Gemeinde im Neuen Testament. In 2. Korinther 11 sehen wir, schlagen auf, 2. Korinther 11, Vers 2, da sagt der Apostel Paulus zur Gemeinde in Rom, in Korinth, zu den Heiligen dort: Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Also, hier wird die Gemeinde ganz klar als Braut Christi vorgestellt. Und darum ist klar, wenn dann in Offenbarung 19 die Rede ist von der Hochzeit des Lammes im Himmel, schlagen wir auf, Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ja, jetzt sehen wir, heute ist also die Gemeinde die Verlobte des Herrn Jesus. Und in der Verlobung ist es so, Mann und Frau leben noch nicht zusammen. Sie sind getrennt. Und erst bei der Hochzeit kommt die Heimführung. Und darum drückt das eben aus, heute ist der Herr Jesus als Mensch im Himmel zu Rechten Gottes. Und die Gemeinde ist hier auf Erden. Aber die Gemeinde wartet auf den Moment, wo der Herr Jesus zurückkehren wird. Und darum lesen wir in Offenbarung 22, Vers 17: Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, spreche: Komm. Und dann Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme, schnell. Amen, komm, Herr Jesus. Da sehen wir, die Gemeinde ruft, dass der Herr Jesus für sie wiederkommen soll als Bräutigam. Um die Gemeinde heimzuführen zur Hochzeit des Lammes. Und so wird also der Herr Jesus bei der Entrückung kommen, die Gemeinde in den Himmel bringen, Kapitel 4, Vers 1. Und am Ende der großen Drangsalszeit, im Verhältnis zu dem, was auf Erden geschieht, wird im Himmel dann die Hochzeit des Lammes stattfinden. Und dann, wenn wir in der Offenbarung 19 weiterlesen, in Vers 11, kommt der Herr Jesus wieder als König der Welt. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und dann Vers 14, und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Also diese Hochzeit des Lammes wird stattfinden, bevor der Herr Jesus dann mit der Gemeinde, das sind diese Kriegsheere im Himmel, die auf Pferden mit dem Herrn Jesus kommen werden. Und noch etwas, die Gemeinde wird ja hier als Frau beschrieben, Offenbarung 19, Vers 7, und sie trägt dann ein Hochzeitskleid, ein weißes Kleid. Jetzt sieht man, woher dieses weiße Hochzeitsgewand kommt. Ich war mal vor einiger Zeit an einer Hochzeit eingeladen, und dann gab es da vor der Kirche Passanten, und dann hat ein kleines Mädchen die Mutter gefragt: Wieso ist diese Frau so weiß angezogen? Und da habe ich gehört, wie die Antwort gegeben hat, irgendwer auf der Straße, ja? Dann sagt sie: Ja, das war eben früher so ein Symbol von Reinheit. Das ist unglaublich, was das ausdrückt, so eine Wehmut, nicht wahr? Früher war das eben, hat das noch eine Bedeutung, wenn man in weiß geheiratet hatte. Das bedeutete, diese Frau ist unberührt. Die hat nie einen sexuellen Verkehr gehabt mit einem Mann, und jetzt geht sie als reine Jungfrau in die Ehe. Ja, das hat mich schon berührt. Ihr habt verstanden noch, was die Symbolik ist. Und hier in der Bibel finden wir das weiße Hochzeitsgewand. Das wird hier erklärt: feine Leinwand, glänzend und rein. Also wieder der gleiche Stoff, die gleiche Farbe wie auch die Priestergewänder im Alten Testament. Und dann wird erklärt, denn die feine Leinwand sind oder bedeuten die Gerechtigkeiten der Heiligen. Warum die Mehrzahl Gerechtigkeiten? Das ist der die Ausdrucksweise für gerechte Taten oder gerechte Werke. Also mit anderen Worten, alles, was wir als Gläubige in der heutigen Zeit tun, aus Liebe für den Herrn Jesus, ist gewissermaßen ein Beitrag an diesem Hochzeitskleid. Und das wird einmal dann die Herrlichkeit der Gemeinde ausmachen. Und da gibt es aber noch Eingeladene, 19 Vers 9, und er spricht zu mir, schreibe, glückselig die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wer sind die Geladenen? Nun, das sind die, die auch entrückt werden. Die alttestamentlich Heiligen. Nicht wahr? In Hebräer 11 werden die Glaubenshelden des Alten Testaments beschrieben. Und am Schluss des Kapitels heißt es, dass diese alle noch nicht vollendet worden sind. Das heißt, sie haben das eigentliche Ziel noch nicht erreicht, die Auferstehung, sodass die Seelen im Paradies wieder den Körper zurückbekommen. Und dann wird aber dort gesagt, in Hebräer 11 am Schluss, dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Ohne uns, griechisch choris, bedeutet getrennt von. Also nicht getrennt von uns. Das heißt, die alttestamentlich Heiligen sollen erst zum Ziel kommen, wo sie wieder auferstehen und Seele und Körper vereinigt wird bei der Entrückung. Und zwar in Verbindung mit der Gemeinde. Und dann sind das die Eingeladenen an der Hochzeit des Lammes im Himmel. Aber es ist auch schön, eingeladen zu sein, nicht wahr? Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man zur Braut gehört. Und warum gehören wir zur Braut und nicht zu den Eingeladenen? Da spielt eben auch wieder der Gedanke der Auserwählung eine Rolle. Nicht wahr? Ich habe es nicht gewählt, in welcher Zeit ich geboren werden sollte. Ich hätte ja zur Zeit von David geboren werden können. Aber Gott hat souverän gewählt in dieser Zeit und die Gläubigen, die in dieser Zeit zum Glauben kommen, das Evangelium hören, die gehören zur Gemeinde. Und das umfasst nur die Gläubigen von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis zur Entrückung. Das ist Gottes Souveränität. Aber das hat nichts zu tun mit der Lehre von Calvin. Als hätte Gott gewisse Menschen einfach für die Verdammnis bestimmt. Wobei Calvin das nicht so gesagt hat. Er hat gesagt, Gott hat nur für gewisse vorgesehen, die sollen gerettet werden und die anderen, die rettet er nicht. Und gewisse Nachfolger sind dann noch weiter gegangen und haben gesagt, nein, Gott habe auch die anderen einfach bestimmt zur Verdammnis. Das ist nicht biblisch, aber diese positive Erwählung, das ist eine biblische Lehre. Nun, also etwas Wunderbares. Die Gemeinde jetzt als Braut auf der Erde und sehnt sich nach dem Tag der Hochzeit. Komm, Herr Jesus. Und er sagt, ja, ich komme. Und nun dieser Gegensatz, die Hure Babylon. Ich muss natürlich noch erklären. Also die Gemeinde ist die Braut, die Frau des Lammes, die Frau von Jesus Christus. Ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Aber diese Frau wird auch genannt eine Stadt, das neue Jerusalem. Nun ist es so, jetzt wieder ein anderer Aspekt der Gemeinde. Wenn von der Braut gesprochen wird, dann drückt das aus diese Herzensbeziehung der Gläubigen zum Herrn Jesus, beziehungsweise seine Herzensbeziehung zu den Gläubigen in der heutigen Zeit. Und wenn es um die Stadt geht, dann spricht das von einem anderen Thema. Stadt heißt auf Griechisch Polis. Und wir kennen einen Begriff, der damit zusammenhängt, Politik. Politik ist eigentlich Stadtverwaltung, die Verwaltung der Polis, die Verwaltung das regierende Verwalten des Zusammenlebens. Und die Gemeinde wird ja den Auftrag haben, einmal mit Jesus Christus über diese Welt zu regieren, zu herrschen mit ihm, nicht jetzt, aber in der Zukunft. Und darum wird die Gemeinde als eine Stadt beschrieben. Wie eine Stadt, in der Gott wohnt. Eine Stadt, die von Jesus Christus, dem Lamm, erhellt, erleuchtet wird. So wird das beschrieben in Offenbarung 21, wenn wir weiterlesen würden. Da, wo wir schon gelesen haben. Also sind das zwei verschiedene Aspekte der Gemeinde. Und nun, der Kontrast dazu ist die Hure Babylon, diese Stadt Babylon, die Stadt der Menschen. Und in Offenbarung 18 wird diese Stadt beschrieben als ein gewaltiges Wirtschaftssystem, das dann am Ende der Drangsal vollkommen kollabieren wird. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist das, diese Hure Babylon? Ist das die Stadt Babylon im Irak, die wieder neu aufgebaut wird und dann ein Sitz der UNO wird und des Antichristen? Das hört man immer wieder, solche Dinge. Das ist ein reines Märchen. Das hat überhaupt keine Basis in der Bibel. Nirgends haben wir einen Hinweis, dass der Antichrist Babylon als Stadt als seinen Sitz aufnehmen wird. Nein, die Bibel macht klar, dass der Antichrist in Israel regieren wird, nicht im heutigen Irak. Und es geht nicht um die Stadt Babylon, die oft beschrieben wird, Babel oder Babylon im Alten Testament, diese Stadt im Irak. Genauso wie es nicht beim neuen Jerusalem um die Hauptstadt Israels geht heute. Es ist das neue Jerusalem. Und man kann sagen, die Stadt in Israel, Jerusalem, im Alten Testament schon die erwählte Stadt Gottes, die ist ein Bild der Gemeinde. Sie weist geistlich, bildlich hin auf die Gemeinde als die Gründung des Friedens. Und so ist eben Babylon in der Offenbarung nicht die Stadt im Irak, die der Kontrast war zu dem irdischen Jerusalem in Israel, sondern das ist auch im übertragenen Sinn ein Bild von dem Kontrast der Gemeinde. Ja, wenn das neue Jerusalem, die Braut des Lammes, die Gemeinde ist, die wahre Gemeinde, die besteht aus allen wahren Gläubigen von Pfingsten bis Entrückung, dann ist Babylon in der Offenbarung ein Bild der falschen Gemeinde, der falschen Kirche. Ja. Und die wird so ausführlich beschrieben. Jetzt lesen wir aber weiter in Kapitel 17, Vers. Wir haben schon gelesen, die Verse 12 bis 16. Jetzt lese ich gleich noch weiter, Vers 17. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Und die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige der Erde. Jetzt haben wir schon wieder einen Hinweis. Die Frau ist auch eine Stadt. Und hier wird gesagt, das ist die Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Welche Stadt hatte das Königtum über alle Unterkönige? Das war Rom. Diese Frau ist Rom. Aber noch mehr. In Kapitel 17, Vers 7 haben wir noch nicht gelesen. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, welches die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, welches du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind oder bedeuten 7 Berge, auf welchen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige, das bedeutet auch sieben Könige. Fünf von ihnen sind gefallen. Der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Weile bleiben. Und das Tier, welches war und nicht ist, er ist auch ein Achter und ist von den sieben und geht ins Verderben. Und den Rest haben wir schon gelesen. Die zehn Hörner, die du sahst, sind oder bedeuten zehn Könige. Übrigens, hier kann man sehr gut illustrieren, was den Konflikt zwischen Luther und Zwingli anbetraf, im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Luther hat gesagt zu Zwingli, ist doch ganz klar, es steht in den Evangelien, dieser Kelch ist mein Blut, oder von dem Brot, dieses Brot ist mein Leib. Also ist Christus hier gegenwärtig? Und Zwingli hat gesagt, nein, das bedeutet, dass das symbolisch eben von dem Leib Christi und dem Blut Christi spricht. Nun, Luther sagt, aber es steht ja, dieses Brot ist mein Leib. Aber sehen wir, das ist die ganz normale Sprache der Bibel, wenn es um Bilder geht, die gedeutet werden. Die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige. Das bedeuten zehn Könige. Oder wir haben gelesen von den sieben Köpfen in Vers 9, die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf welchen die Frau sitzt. Und der Apostel Paulus sagt in Galater 4, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Nun, war Abraham in seiner zweiten Ehe mit einem Berg verheiratet? Nein, aber Hagar war eine Sklavin und sie als Sklavin symbolisiert die Knechtschaft des Gesetzes vom Sinai. Darum bedeutet sie dasselbe wie der Berg Sinai, der Inbegriff ist von eben der Knechtschaft des Gesetzes. Also das ist die ganz normale Sprache, bedeutet. Und eben wenn der Herr sagt, dieses Brot ist mein Leib, bedeutet mein Leib. Ja, aber jetzt sind sie beide nicht mehr da. Nicht wahr? Das Problem hätte man lösen können. So einfach. Ja. Aber dafür gibt es ja den Richterstuhl Christi. Da werden all diese Streitigkeiten auf der Erde dann einmal behandelt und gelöst. Ja, aber das war nur ein kleiner Exkurs. Jetzt gehen wir weiter. So Schritt für Schritt wollen wir uns das erarbeiten. Wir haben also gesehen, diese Vers 9, die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf welchen die Frau sitzt. Rom ist von alters her bekannt als die Sieben-Hügel-Stadt. Und das bestätigt nochmals, dass es richtig war, 17 Vers 18, die Frau, die du sahst, ist die große Stadt, welche das Königtum über die Könige der Erde hat, das ist Rom. Und dann wird gesagt, diese sieben Köpfe, wo die Frau drauf sitzt, das sind sieben Berge. Das weist nochmals hin auf Rom. Das ist Rom. Also, muss man sich vorstellen, im Jahr 95 geschrieben von Johannes, konnte man wissen, oh, das müsste die Gemeinde in Rom auch wissen. Nicht nur die zuerst die Offenbarung bekamen. Ephesus, Myrna, Pergamus, Thyatira, ja und so weiter. Die Brüder in Rom müssen das auch wissen. Rom wird der Sitz der falschen Kirche, der Hure Babylon werden. Ja, da muss man sich das ganz plastisch vorstellen. Damals war noch nichts zu sehen davon. Das war das waren treue Brüder in Rom, die gar nicht so viele Jahre vorher von Paulus den Römerbrief bekommen haben, der ganz besonders erklärt hat, dass man nicht durch Werke gerechtfertigt wird vor Gott, sondern allein durch Glauben. Wow, das hat er nach Rom geschrieben. Und dann sollte aber so ein Machtsystem entstehen, eine Hure. Und In der Bibel ist ja Hurerei immer wieder ein Bild von Götzendienst. Gerade im Propheten Hosea wird ständig der Götzendienst verglichen mit Hurerei. Also wird das eine Kirche werden, eine falsche Kirche in Rom, die Menschen zu Götzendienst verführt. Und da gibt es noch ein paar Farben, die diese Kirche auch noch charakterisieren wird. In Vers 4: Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei. Ich bin einmal mit meiner Frau nach Rom gegangen, in den Vatikan, in den Petersdom. Und ich meine, man muss das einmal gesehen haben, wenn man über diese Dinge spricht. Und natürlich, was mich am meisten interessierte, war der Titusbogen in Rom, wo ja aus dem ersten Jahrhundert noch original dargestellt sind, diese Tempelgeräte, die Römer abgeführt hatten nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Da sieht man Teile vom Schaubrottisch, silberne Posaunen und auch den goldenen Leuchter, den sie mitgenommen haben. Und man sieht dort jüdische Sklaven, die im Triumphzug das durch Rom tragen mussten. Ja, aber eben dann sind wir auch in den Vatikan gegangen, in den Petersdom und dann in eine Schatzkammer des Vatikans. Riesige Schatzkammer. Was sieht man dort? Da sieht man Priestergewänder von den ganz hohen Kardinälen. Und da sieht man Gewänder, die sind scharlachrot, dieses helle, leuchtende Rot. Und dann gibt es andere, die sind dieses dunkle Rot, das ist Purpur. Und dann sieht man so viel Edelgesteine. Man sieht Kästen mit Edelstein besetzt und da sind Knochen von sogenannten Heiligen drin und so weiter. Und dann sieht man auch viele Perlen und natürlich goldene Becher. Denn das ist das Zentrum der römischen Kirche, das ist der Messekult. Also konzentriert in dem goldenen Becher der Messe. Aber da wird gesagt, die hat nicht nur einen goldenen Becher in ihrer Hand, sondern der ist voll Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei. Das ist also nicht der Kelch der Segnung, den wir segnen, wie es in Verbindung mit dem Abendmahl heißt in 1. Korinther 10, sondern das ist ein goldener Becher voll Götzendienst. Man wissen können, oh, Brüder in Rom, was kommt auf euch zu? Und wie ist das gegangen? Ich war in der Frühzeit der Christenheit, so sehen wir es in der Apostelgeschichte und in den Briefen, da wurden von Ort zu Ort Gemeinden gegründet. Und zum Beispiel auf der ersten Missionsreise in Apostelgeschichte 13 hat Paulus verschiedene Gemeinden gegründet und dann später kam er nochmals zurück und dann hat der Älteste eingesetzt, er als Apostel. Zusammen mit Barnabas. Nicht die Gemeinde hat gewählt, sondern sie haben Älteste eingesetzt. Und man sieht daraus, also man kann eine Gemeinde sein, auch wenn man keine Ältesten hat. Das hängt nicht von der Ältestenfrage ab. Aber eben in einem weiteren Schritt kamen diese Ältesten dazu. Und dieser Ältestendienst wird weiter erklärt in 1. Timotheus 3 und Titus 1. Und da wird deutlich, das sind Männer, die müssen ein besonderes geistliches Format haben, in der Gemeinde nicht zu herrschen, sondern um als Vorbild voranzugehen und eben auch die Gemeinde wie Hirten zu leiten. Aber der Ausdruck ist immer in der Mehrzahl. Es wird nie von einem Ältesten der Gemeinde sowieso gesprochen, sondern immer von den Ältesten. Wir haben heute Morgen im Philipperbrief gelesen. Der Brief richtet sich an alle Heiligen in Philippi, samt den Aufsehern und Diakonen. Aufseher ist ein anderes Wort für Ältester. In Apostelgeschichte 20 sieht man, Paulus spricht zu den Ältesten und er nennt sie Aufseher. Der Heilige Geist hat euch als Aufseher eingesetzt. Nun, so war das im ersten Jahrhundert. Und dann kamen immer mehr diese Irrlehren, besonders von der Gnosis. Die haben die Gottheit Christi geleugnet und seine wahre Menschheit und so weiter. Und im zweiten Jahrhundert hat man sich gesagt, um besser diese Irrtümer abwehren zu können, müssen wir einen starken Mann haben in den örtlichen Kirchen oder Gemeinden. Und so hat man plötzlich einen aus der Ältestenschaft bezeichnet als Bischof. Übrigens, Bischof, das kommt von dem Wort Aufseher, Episkopos. Und Ältester heißt Presbyteros, ein relativ alter Mann. Und Aufseher bedeutet einer, der ein offenes Auge hat und die Nöte und die Bedürfnisse der Geschwister sieht und ihnen nachgeht. Wie ein Hirte, der den Schafen nachgeht. Aber eben Bischöfe, Episkopos, Aufseher und Älteste, das war das Gleiche. Und plötzlich hat man also einen Ältesten herausgenommen und zum Bischof, zum Aufseher erklärt. Und da hat man das, was zusammengehört, hat man getrennt in zwei Ämter, ja? Und dann hat man gesehen, man kann natürlich noch straffer eben schützen vor Irrtum, indem dann plötzlich ein Bischof, nicht nur der Oberste war einer Gemeinde, sondern über eine Region, mehrere Gemeinden. Das finden wir nirgends, Älteste oder Bischöfe, die über mehrere Gemeinden sind. Und dann mit der Zeit wurden die Bischöfe, diese Aufseher in ganz besonders großen Städten, die wurden die Oberaufseher über die regionalen Aufseher. Nicht wahr? Jemand, der eben Bischof, Aufseher war in Jerusalem, das ist natürlich nicht irgendein Ort. Oder in Alexandria. Oder in Konstantinopel. Ja, und so haben die eine besondere Macht bekommen. Aber um 440 nach Christus hat der Bischof von Rom gesagt, und ich bin übrigens der Oberste, auch über die Bischöfe von Jerusalem, Alexandria, Konstantinopel. Ich bin der Vater der ganzen Christenheit. Und damit war die Kirche, die römisch-katholische Kirche, als Papstkirche geboren. Und wir sehen also, im Anfangsbedürfnis, dem Irrtum entgegentreten zu können, kam man erst recht in diesen Irrtum. Und diese Kirche in Rom, die betrachtet sich selber als eine Frau. Ich lese mal vor aus dem Glaubensbekenntnis, das verfasst wurde nach dem Konzil von Trient. Das war das Konzil im 16. Jahrhundert, das man aufgestellt hat, um gegen die Reformation zu kämpfen. Und da findet man also das Wichtigste zusammengefasst. Da steht unter anderem, man kann es auch auf Wikipedia runterladen, man muss einfach eingeben, Glaubensbekenntnis Trient, da kommt das. Ja? Die apostolischen, die apostolischen und kirchlichen Überlieferungen und übrigen Bräuche und Bestimmungen der Kirche anerkenne und halte ich ganz fest. Das ist heute noch ein Bekenntnis, das ein Bischof zum Beispiel ablegen, von ihm gefordert werden kann. Ebenso anerkenne ich die Heilige Schrift gemäß jenem Sinn, den die Heilige Mutterkirche festgehalten hat und festhält, deren Aufgabe es ist, über den wahren Sinn und die Auslegung der Heiligen Schrift zu urteilen. Also diese Kirche ist eine Mutter, eine Frau. Und sie hat quasi die Wahrheit. Und da ist es eine Frau und sogar eine Mutter. Vers 5. Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Schon frappant, diese Parallelen, nicht wahr? Und dann dieser Becher. Ich lese weiter aus diesem Glaubensbekenntnis. Gleichfalls bekenne ich, dass in der Messe Gott ein wahres, eigentliches und sühnendes Opfer für Lebende und Verstorbene dargebracht wird. Dass im heiligsten Sakrament der Eucharistie wahrhaft, wirklich und wesenhaft der Leib und das Blut zusammen mit der Seele und Gottheit unseres Herrn Jesus Christus gegenwärtig sind. Und dass eine Wandlung der ganzen Brotsubstanz in den Leib und der ganzen Weinsubstanz in das Blut geschieht. Diese Wandlung nennt die katholische Kirche Wesensverwandlung. Ich bekenne, dass man auch unter lediglich einer der beiden Gestalten und so weiter. Also dieses Brot ist Jesus Christus. Und zwar als Gott und Mensch zusammen. Und jetzt versteht man auch, warum im katholischen Ritus das Brot dann auch angebetet wird. Und ganz besonders bei frohen Leichnam. Und wenn das Brot erhoben wird nach der sogenannten Wandlung, kniet die ganze Kirche die Anwesenden nieder. Das ist 100% Götzendienst. Da wird gesagt, dieses Brot ist Gott. Und was ist Götzendienst? Die Verehrung der Natur anstatt des Schöpfers. So zeigt uns das Römer 1. Und jetzt verstehen wir, dass diese Hure eben diesen goldenen Becher hat, voll Gräuel und Unreinigkeit. Götzendienst. Und diese Messe wird jeden Tag dargebracht. Und das sei quasi jeden Tag die Wiederholung des Opfers. Und hier wird auch gesagt, als ein wahres, eigentliches und sühnendes Opfer für Lebende und Verstorbene dargebracht. Das ist auch eine Lästerung des vollbrachten Opfers des Herrn Jesus. Nun, Johannes sieht diese Frau, diese Mutter. In Vers 6 lesen wir, und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blute der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Also da hätte man damals wissen können, was kommt auf die Kirche in Rom zu? Die werden Verfolger werden der Gläubigen. Die werden besoffen werden vom Blut der Erlösten. Und wenn man jetzt aus unserer Sicht die Geschichte überschaut, diese Jahrhunderte, 440, dann 5., 6., 7., 8. Jahrhundert und so weiter, und man sieht, wie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Gläubigen umgebracht wurden durch diese Kirche. Allein in der Verfolgung der Waldenser, das war ja eine Erweckungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche noch vor der Reformation. Und diese Gläubigen haben entdeckt in der Bibel, dass man nicht gerecht wird durch eigene Taten, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Die wurden verfolgt und die katholische Kirche hat etwa 500.000 damals umgebracht. Und dann kam die Reformation und dann ging das nochmals los mit Krieg und mit Verfolgung. Denken wir nur an die Verfolgung der Hugenotten in Frankreich. Allein in der Bartholomäusnacht wurden aber Tausende abgeschlachtet. Und dann ging das weiter. Betrunken vom Blut der Heiligen, von dem Blut der Zeugen Jesu. Und wenn man sich das wirklich vor Augen hält und heute sieht, welche Annäherungen von evangelikalen Gemeinden gemacht wird, Zusammenarbeit mit der Kirche von Rom und Abkommen mit der Kirche von Rom, dann ist das wirklich nicht zu fassen. Aber man muss nur mal ausprobieren. Wenn man das, was ich jetzt gesagt habe über Offenbarung 17, irgendwo in Gemeinden verkündigen würde, dann kommt es darauf an welchem Ort. Aber das könnte einen Riesenkrach geben. Also wirklich einen Riesenkrach. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist falsch. Die Auslegung stimmt doch gar nicht. Ja, Luther hat doch schon gesagt, die katholische Kirche ist die Hure Babylon. Ja, natürlich, aber damals, das muss man aus der Zeit heraus verstehen. Aha. Und jetzt, wenn wir es aus der Bibel heraus verstehen, Da haben wir die Braut, das Weib des Lammes, das neue Jerusalem, das ist die Gemeinde. Und dann haben wir die Hure Babylon. Und sie ist diese Stadt, die das Königtum hat. Sie sitzt auf 7 Hügeln. Sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. Und sie hat diesen goldenen Becher voller Gräuel. Und sie hat eben Kleider scharlachrot, purpur, übergoldet, Edelgestein, Perlen. Das ist genau das. Es ist so treffend. Ja, und dann kommt natürlich noch die Frage, und was ist denn mit dieser Stadt und diesem Reichtum, diesem Handel in Kapitel 18? Ja, das ist diese andere Seite. Das ist nicht nur eine Kirche, sondern es ist eine der reichsten Institutionen der ganzen Welt. Und über Jahrhunderte hinweg haben ihre Angehörigen Geld gegeben für die Messe. Milliarden wurden aufgehäuft. Und die Priester, die sollten ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte sollten nicht mehr verheiratet sein. Und da können sie auch nicht mehr vererben an die Kinder. Der Besitz bleibt in der Kirche. Ja? Sieben, das ist auch ein Aspekt. Es gibt noch viele andere Aspekte. Aber das ist auch ein Aspekt. Ein weiterer ist natürlich der. Der Apostel Paulus sagt ja in 1. Timotheus 4, dass die Zeit kommen wird, wo man auf betrügerische Geister von Dämonen hören wird. Und die werden verbieten zu heiraten und werden gebieten, dass man sich von Speisen enthalten solle. Askese und Zölibat. Eine Lehre von Dämonen. Und warum ist das eine Lehre von Dämonen? 1. Korinther 7 zeigt, es gibt den Fall, wo ein Gläubiger oder eine gläubige Frau, die innerlich feststeht, dass sie sich überlegen kann, ich will den Weg der Ehelosigkeit gehen, damit ich dem Herrn besser dienen kann, mit meiner Kraft und meiner Zeit. Das ist ein besonderer Weg, aber kein Versprechen und kein Gelübde. Und dann erklärt der Apostel Paulus, aber jemand, der eben die Sexualität empfindet als etwas Brennendes, der ist nicht dafür vorgesehen. Und dadurch, dass die eben ein Gelübde ablegen, ein großer Teil ist vollkommen überfordert. Und das führt viele Menschen in die Hurerei hinein. Und darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 7, aber um der Hurerei willen, habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede ihren eigenen Mann. Also der Apostel Paulus erklärt, das ist zwar nicht der Sinn der Ehe, ja, aber es ist so ein Nebeneffekt, dass die Ehe wirklich ein Schutz sein kann vor Unzucht. Und dadurch, dass diese Kirche eben das Zölibat eingeführt hat, wurden unzählige von Menschen förmlich in die Hurerei und die Unzucht eben als Fallstrick hineingeworfen. Und das gehört natürlich mit zu diesem Namen, die Hure Babylon. Und wir sehen, wie aktuell das ist bis zu den ganzen Missbrauchsgeschichten heute. Aber eben das Ganze ist ein riesiges Wirtschaftssystem. Und natürlich, irgendwie durch Bankenskandale hat man ja entdeckt, oh, das wusste man ja gar nicht. Da sind die Verbindungen so. Das war alles gedeckt über Mittelsorganisationen. Aber die Kirche ist noch viel reicher, als man sich denkt. Und das war ja schon vor Jahren klar, dass große Teile von Fiat dem Vatikan gehörten. Aber natürlich, die haben das über Jahrhunderte aufgehäuft. Und wenn man denkt an die ganzen Immobilien weltweit und an die ganzen Goldschätze und Silber und Perlen und Edelsteinschätze, ein riesiges Machtsystem. Und wir sehen, das sind zwei Dinge, ein religiöses System und ein Wirtschaftssystem. Und diese Führer von Europa in der Zukunft, die hassen die Kirche als religiöses System. Das merken wir heute dauernd. Die Politik, es verbreitet die Hass dieser Kirche von Rom. Aber weil sie ein Machtfaktor ist, müssen sie mit ihr so kokettieren. Das ist genau das, was wir hier lesen, dass diese Könige der Erde mit ihr Hurerei getrieben haben. Das ist unwahrhaftig. Aber eben weil es ein Machtfaktor ist. Und sie werden sie hassen. Und in der Drangsalszeit wird das dann kommen, dass die Führer Europas die Kirche kaputt machen werden. Die Hure hassen und sie verbrennen. Aber nicht das Wirtschaftssystem. Das bleibt noch. Denn Geld liebt man in Europa. Religion hasst man, aber Geld liebt man. Und Gott wird dann das Gericht über Babylon bringen und Babylon wird fallen als Wirtschaftssystem. In einer Stunde wird der Schlag kommen. Und dann werden alle, da wird der ganze Welthandel hier aufgeschrieben. In Kapitel 18 werden nächstes Mal dann weiterfahren. Und nur damit man das einfach abschließend noch versteht, dann wird das Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Ganz, ganz am Schluss im Zusammenhang mit der siebten Schale. Und dann werden sie heulen, wenn es ans Geld geht. Aber dann sind beide Aspekte, die Stadt und die Frau, dann gerichtet. Und im Himmel die große Freude. Die wahren Erlösten sind dort oben. Ja, und was ist dann mit denen, die in der Kirche, in der katholischen Kirche sind? Da gibt es doch wahre Gläubige. Natürlich gibt es die. Luther war bekehrt, bevor er aus der Kirche hinaus war. Der hat sich bekehrt und da war er noch Katholik und hat die Rechtfertigung des Glaubens erkannt als Katholik. Erst nachher kam der Bruch. Und damit möchte ich schließen. In Offenbarung 18, Vers 4 sagt Gott: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus, ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. Gott hat durch alle Jahrhunderte hindurch sein Volk gesehen da drin. Menschen, die wirklich ihre Sünden bekannt haben, die an den Herrn Jesus geglaubt haben und geglaubt haben, dass er dafür gestorben ist. Und darum sagt Gott, mein Volk. Er sieht ein Volk da drin im System, aber er sagt, geht aus ihr hinaus. Und dieser Ruf kam ganz speziell in der Reformation. Und damals sind Tausende von Mönchen und Nonnen sind hinausgegangen und haben die Gnade Gottes erkannt. Aber diese Gläubigen gibt es bis heute. Nur ist es ein Unrecht, wenn man sagt, die muss man nicht irgendwie auffordern, die Kirche zu verlassen. Die sollen dort ein Zeugnis sein. Die Bibel sagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihr Sünden mitteilhaftig werdet. Mitgegangen, mitgefangen. Also das müssen wir weitergeben. Und natürlich, wenn man das in manchen Gemeinden verkündigen würde, das gibt einen Krach. Und dafür gibt es ja heute diese Bemühungen um evangelikale Abkommen mit der katholischen Kirche. Wie macht man das, wenn sich Leute bekehren? Man holt sie nicht zu sich, sondern man lässt sie wieder zurückgehen in die katholische Kirche. Das ist ganz klar im Widerspruch zum Wort Gottes. Da wird aufgerufen, geht aus ihr hinaus. Und darum, wenn man Freunde hat, die bekehrt sind, in der Kirche sind, muss man ihnen Mut machen, diesen nächsten Schritt auch zu machen. Aber wir haben ganz klar offene Augen, um zu sehen, ja, natürlich gibt es bekehrte Katholiken. Und Gott sieht sein Volk auf, auch, aber er ruft sie aus, sich von dem Falschen zu trennen. Ja, wir müssen unbedingt schließen. Wir wollen noch zum Schluss beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das alles durchleuchtet und durchdringt. Und wir danken dir, dass du uns damit auch Licht schenkst für unseren Weg. Du siehst, wir sind in einer komplizierten Welt, in einer schwierigen Zeit. Aber dein Wort hilft uns, den Weg zu finden. Und deine Gnade, lass sie mit uns gehen, dass wir diesen Weg, den du durch dein Wort uns aufzeigst, als Lampe für unseren Fuß, dass wir ihn gehen können. Mit Freudigkeit, in Gemeinschaft mit dir, in Gemeinschaft mit allen, die auch von Herzen deinen Weg gehen möchten. Amen.